Montag.
Du bist echt der Angeber.
Wow, ja, jetzt haben wir zugleich begonnen. Irre. Oft ist so die lange Stille.
Ja,
wer beginnt jetzt? Er, ich. Und jetzt muss man sagen.
Schaub hat gerade behauptet, dass wenn er schneidet, dann muss man.
Wir schneiden nicht.
Ah, ja, stimmt. Ja, wir müssen ja das Video.
Die Tonspur zum Video synchronisieren.
Genau, und du hast gerade behauptet, wenn ich das mache. Weil ich gesagt habe, ich kann heute nicht. Wenn ich das mache, dann müssen wir nicht klatschen voll. Wir klatschen nämlich eigentlich immer ein quasi. Es ist wie einklatschen. Es ist ein einfacher Einklatscher, muss man sich vorstellen, der dann aber rausgeschnitten wird. Also den hört sie eigentlich nie. Außer wenn irgendjemand vergisst, den Einklatscher rauszuschneiden. Das ist eben das Einzige, was wir schneiden. Es gibt da Menschen, die vergessen zum Beispiel ihr Handy auf lautlos zu schalten. Das war jetzt gerade zu hören.
Ja, aber wie, ganz kurz.
Bitte.
Bevor wir zum Fahrplan kommen, bevor wir über andere Dinge reden, es gibt ja so viele Sachen, über die ich gerne reden würde. Ich bin voller Energie, ich bin so glücklich. Das Leben hat mir, metaphorisch gemeint, Zitronen geschenkt. Es wird wieder Fußball gespielt. Es ist so toll und ich bin so glücklich. Und es waren tatsächlich dann 6 Spiele am Stück, wo ich im Stadion war. Es war phänomenal, ich war glücklich. Und
aber war nicht das Schönste die Heimfahrt von Wolfsberg? Dieser Blick ins Auto.
Sensationell.
Das ist jetzt kein Fake,
muss ich
oder?
Erzählen. Nein,
das ist kein Fake.
Das muss
ich
erzählen.
Weiß, wir reden zu oft darüber und
nein,
deswegen, aber
nein,
das,
so
muss man jetzt, das kann man jetzt ansprechen.
Ja. Bitte, unglaublich. Sonntag, erste Partie, 14.30 Uhr, WSG Tirol Lustenau und WRC Rapid. Nachdem mir die Reise nach Tirol doch etwas zu lang und zu weit war, wobei auch dieses Herauf-Thema müssen wir noch angehen.
Pfui.
Sensationelles Thema. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die den Wettschein nicht positiv
also,
beendet haben können.
Viel, gell? Ja.
Wurscht. Und ich fahre nach Wolfsberg, schaue mir die Partie an, habe meine Meinung dazu, werden wir auch besprechen und fahre dann zurück und dann überholt mich ein Auto auf der linken Seite und schaut dann so nach links, wer überholt einen da, weil man muss sagen, ich bin Renault Clio Fahrer und es gibt nicht viele Autos, die schneller sind.
Ich wollte gerade sagen, dass du 250 PS Kutsche hast, aber gut, das stimmt dann wohl nicht.
Nein, Renault Clio ist schon ein ganz besonderes Stück. Auf jeden Fall werde ich da überholt und denke mir, aha, mutig am Renault Clio vorbeiziehen und schaue so nach links und am Beifahrersitz sitzt ein kleiner Pupp und kein Spaß und er liest gerade das Buch oder er blättert das Buch A wie Alaba durch. Und ich habe gedacht, das gibt's gerade nicht, dass das passiert. Ich schaue nach links, ich habe so gewunken, ich habe irgendwie, dann habe ich mir gedacht, zum Glück hat er es nicht gesehen, weil was hat er sich gedacht, wie hätte ich dem jetzt beschreiben soll, dass das Buch ich mit, geschrieben ist ein bisschen übertrieben, aber mitproduziert lassen habe. Und ja,
gezeichnet hast du das
auch nicht. Und dann war ich voller Euphorie, dann habe ich, glaube ich, 7 Leute angerufen. Ihr könnt euch nicht
unter
vorstellen,
anderem
was passiert
mich,
ist.
Ja, deswegen weiß
und
ich diese
war,
Geschichte.
Ja, ich war da gehypt, das war, ja, und das alles am Sonntag und nach am wunderschönen Bundesliga-Wochenende und einfach summa summarum.
Kennzeichen? Also bitte keine Details, aber Kennzeichen?
GU. Graz-Umgebung.
Alles klar.
Graz-Umgebung. Na, aber wirklich sehr, sehr lustig und habe mich extrem erfreut. Und ich muss sagen, war mitunter einer der schönsten Momente am Donnerstag. Am Sonntag. Ich muss sagen, in dem Jahr sehr viele tolle Momente schon gehabt. Es ist gleich mein Jahr.
Jetzt schon am 12. Februar.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, irre. Es ist ein gutes Jahr. Auf jeden Fall. Meine Lieblingswochentage kennst du ja auch, oder? Montag bis Sonntag. Ja. Für mehr Motivation schalten Sie auch Donnerstag sein.
Heute haben wir den Schaub-Hype-Podcast. Das ist sehr gut.
Ja.
Das ist eh wichtig.
Ich bin wirklich gut drauf.
Ich bin sehr, sehr müde aufgrund des vergangenen Wochenendes. Und dementsprechend ist das eine gute Kombination. Du kannst die Müdigkeit von mir mit deiner Euphorie auffangen bzw. auffüllen.
Genau. Und ich würde sagen, wir starten rein. Und dann machen wir nachher irgendwann den Fahrplan, oder?
Gerne.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 185. Hype-Runde von DWLDW. Viele Menschen da draußen haben auf uns gehört und haben damit auch fast recht gehabt. Fast eben nur. Durch den Treffer von Namori Sissé wurde eine Kette an, das ist jetzt ärgerlich, passiert. Denn es wurden nicht nur zahlreiche Tipps und Wettscheine zerstört, sondern auch, sonst hat niemand dadurch profitiert. denn der Spieler musste mit Gelb-Rot nach dem Torjubel vom Platz. Die WSG Tirol verliert mit 2:0 statt mit 1:0. Und naja, für Lustenau hat man sie sehen nächstes Jahr auch nicht zur Verfügung. Demnach kann man auch nicht auf diesen Spieler zurückgreifen. Ja, wer allerdings dabei sein darf bei Siegen, bei Spielen und mir gegenüber sitzt, das ist der liebe, geschätzte Hype Peter Wagner.
Hallo lieber Fabio. Ja, wundervoll. Sie sehe, das habe ich mir dann einmal dann angeschaut. Der hat ja, das war ganz interessant, weil der ist ja Innsbrucker Gebürtiger und hat dann schon sehr ausfällig. Also der war einfach richtig aufgestachelt für dem Spiel, hat man gemerkt. Aber die erste gelbe Karte ja schon eher unnötig. Und dann Trikot ausziehen, okay, aber dann auch zu den WSG-Fans hinlaufen, die dann ja dann runter, also das war, die waren ja sehr nah aneinander dann, der eine und er, wieder Nase an Nase, wie bei der gelben Karte schon.
Allein der Satz, komisch. Zu den WSG-Fans ja, hinlaufen jetzt und der eine und der andere waren dann schon sehr nah beieinander.
Nein, ich habe nur gemeint, er und der eine Fan, aber ich wollte jetzt nicht zu despektierlich klingen, aber jetzt hat es doch so
aber gekommen. Grundsätzlich war es genau das, was wir gesagt haben. Es wird ein Abwehrbollwerk, die haben mit Mann und Maus verteidigt und schießen dann dieses 1:0 und ja, der Umschalter in der 95. hat vielen Leuten wehgetan. Wie ist eigentlich dir damit gegangen, du als alter WSG Tirol Wimpel Autofahrender? Ich habe, kennst du das Meme von den Simpsons, wo der Grandpa in die Hecke geht? Dann geht das in die Hecke rein mit dem WSG Tirol Logo und dann kommt er mit dem Austria Lustenau Logo wieder raus. So habe ich mir dich vorgestellt.
Ja, das ist lustig. Ich mache mir da nicht so Sorgen, weil ich mache mir bei der WSG nicht so viel Sorgen, weil die sind eigentlich, ich habe das Gefühl, dass die für die Quali-Gruppe wieder ganz gut aufgestellt sind. Da gibt es andere Vereine, die ich mehr favorisiere.
Okay, wir werden aber im Detail noch über dieses
Spiel. Also im Sinne des Abstiegs favorisiere so.
Ja, wir werden über dieses Spiel im Detail dann auch noch reden.
Also wirklich, das habe ich in meinem Programm nicht aufgenommen.
Ja, genau, mach kurz den Fahrplan und dann machen wir kurz.
Dann beginnen wir damit.
Fertig, okay. Genau, und dann, ja.
Also, zum Start reden wir ganz kurz fertig über. Herauf Ball, wie es ja schon heißt. Dann reden wir über das Gipfeltreffen in Salzburg, eines der wenigen Fußballspiele, bei denen wir gemeinsam im Stadion waren.
Wohlgemerkt, das vierte Bundesland, in dem wir gemeinsam Füßeball geschaut haben.
Ja, nicht schlecht. Dann ganz kurz, dann noch zu meinem Besuch in Wien Favoriten am sogenannten Verkeilerkreis. Dann geht es noch weiter mit deinem Besuch bei deinen Wölfen. Das hast du eh auch schon zwischen den Zeilen angekündigt. Dann haben wir ein bisschen Werbung, nicht nur für Makava, das ja wirklich anregen soll und nicht aufregen soll. Naja, vielleicht hilft es, dass ich über das irgendwie mehr aufwache. Und dann haben wir noch ein Orakel, ein halbes Auge mit, glaube ich, auch einer Audionachricht. Eine Audionachricht haben wir diesmal wieder reingenommen, oder?
Mhm.
Audionachrichten sind echt super.
Mhm.
Ja, aber wir haben nur eine reingenommen. Haben wir nicht mehrere gekriegt?
Mhm. Glaube ich nicht, ne?
Mir ist vollkommen, wie er mehrere kriegt.
Ja.
Egal. Und jedenfalls, oder ja. Und dann war es das auch schon wieder.
Sehr gut. Dann starten wir. WSG Tirol, Austria Lustenau ganz kurz, weil es ist das Comeback von Andi Herauf und es ist genau so passiert, wie wir es uns erwartet haben, nämlich dass Austria Lustenau kein Tor kriegen wird, dass Austria Lustenau 21% Ballbesitz haben wird und die WSG Tirol 79%. Ich glaube, der Thomas hat auch in die Gruppe reingeschickt.
Ja, wir haben das so eine Nachricht bekommen. Also er hat uns die weitergeleitet von einem, sagen wir mal, Menschen mit Profi-Hintergrund, würde ich es nennen, um nicht Namen zu nennen. Und der hat dann irgendwie so gemeint, dass jeder Freistoß, der am Feld passiert, wird so hoch es geht, vorne reingefetzt, schon eingefetzt steht da, damit die Verteidiger nicht gescheit klären können und dass sie den Ball so am 16er wieder haben. Letztes Jahr in Bregenz sicher 5-6 Tore so. Also es ist schon durchaus, Herauf hat dann im Interview gemeint, ja, da gehört dann schön Glück dazu, dass der Ball Kulcic genauso hinfällt. Aber ist schon auch eine Taktik, wie auch im Gesamten das eine Taktik ist. Er hat auch angesprochen, dass es gegen den überlegenen Tabellenführer der Prüver Liga gegen Selje. Warum ist Selje eigentlich so gut?
Haben wir dann angeschaut? Die richtig viel Geld haben. Mit Abstand der bestzahlendste Club, haben russische Investoren wohl gemerkt.
Echt jetzt?
Mhm.
Aha. Russische Investoren. Mhm. Na, irgendwo muss das Geld ja von Russland dahin fließen. Nur. Mhm. Interessant. Aber erst halt heuer oder was?
Nein, seit 3 Jahren.
Aber heuer erst gut.
Ja, weißt du, am Anfang war es halt so, da haben sie Geld willkürlich an Spieler bezahlt. Ja. Ah. Da gab es sogar ein Video von einem Spieler, der auch sehr intelligent sich selbst gefilmt hat und seine Kollegen geschickt hat. Ich habe die gerade voll abgezogen. Ich hätte es auch für 6.000, 7.000 weniger im Monat gemacht. Der,
haben sie damals
der wurde dann suspendiert.
Haben aber, sie im ersten Schritt Thomas Linke und Alexander Zickler verpflichtet?
Nein.
Und Wolfi Meier?
Aber ist, nein, glaube ich nicht, auch vermutlich.
Und Alexander von Schwedler, ja. Und ist Kurt Jara Trainer so. Gewesen. Okay, ich höre schon.
WSG Tirol, Lustenau.
WSG Tirol, Lustenau. Und genau, da hat er angesprochen, dass das im Testspiel gegen Selja auch schon gut funktioniert hat, dass sie da auch gewonnen haben. Ja, das ist halt Herafball. Sieverberger hat ich gemeint, das wird halt ihnen, er ist eigentlich zufrieden mit der Leistung, nur halt nicht mit dem Ergebnis. Und so ein Spiel muss halt 0-0 ausgehen. Da darfst du halt einfach nicht durch eine Standard. Das Einzige, was du nicht darfst, ist in einer Standardsituation so ein Tor kriegen, ne? Weil die Umschalter haben sie gut verteidigt.
Stimmt. Es ist halt spannend. Jeder weiß, was auf dich zukommt. Also ganz Fußball Österreich hat gewusst, wie Austria-Lustenau agieren wird. Und trotzdem, und der Thomas Silberberger ist ja auch ein super Trainer, hat man es nicht geschafft, ein Rezept zu finden, wie man dieses Abwehrbollwerk bricht.
Aber fünf hinten drin sind einfach schwierig. Da tun sie Salzburg, Sturm und LASK auch schwer.
Ja, der Punkt ist aber, dass du diese Lösungen finden musst. Und wenn ein Gegner tief steht, und jetzt kommen wir zum anderen Thema, ganz spannend, die WSG Tirol, seit heuer gibt es ja die Pressekonferenzen immer auf YouTube zum Nachschauen oder zum Live-Anschauen. Und da hat Thomas Silberberger schon einen wesentlichen Punkt auch gebracht. Er hat gesagt, es gibt ja fast gar keine Viererketten mehr in der österreichischen Bundesliga. Also du hast wirklich Sturm, die Viererkette mit einer Viererkette agieren. Du hast Hartberg, die mit einer Viererkette agieren. Du hast Rapid und du hast die WSG Tirol. Alle anderen Vereine spielen mit Dreier- bzw. Fünferkette, was vor, glaube ich, 4-5 Jahren tendenziell ganz anders war. Ja.
Stimmt.
Und das ist schon sehr,
ja,
sehr spannend zu sehen, wo das hingeht. Und ja, auch Salzburg jetzt natürlich mit der Dreierkette, wo wir drüber reden werden. Und es ist schwer zu lösen, aber ich habe das dann eben gegen sehr viele Mannschaften, wo ich es lösen muss. Und demnach wäre es auch, egal wie tief der Gegner drinsteht, ich muss halt aus 80% Ballbesitz dann irgendwie Kapital schlagen. Und natürlich, dann darf man nicht zu ungeduldig werden und dann Gegner bekommt ein, zwei Chancen pro Partie, aber ist schon beeindruckend trotzdem, dass das gelingt, genauso wie wir das besprochen haben.
Ist natürlich auch für die ganze Stimmung im Ländle, also im konkreten in Lustenau, ist das natürlich sehr positiv, dass es dann im ersten Pflichtspiel tatsächlich im Frühjahr schon aufgeht. Das ist natürlich super. So stellst du das natürlich vor, der Trainerwechsel oder Anführungszeichen interimistisch auf Schneider hat ja nicht Früchte getragen, und wenn jetzt natürlich eine neue Idee über den Winter implementiert wird und du schaffst dann im ersten Spiel gleich auf diese Art und Weise zu gewinnen, dann hilft das mit Sicherheit. Es waren auch ein paar neue dabei. Aber es ist jetzt ja nicht so im Großen, es ist ja jetzt keine komplett neue Mannschaft. Ja. Also Gorzel hat, glaube ich, gestartet.
Man muss schon sagen, man hat defensiv Spieler verpflichtet, Meisel zum Beispiel, der übrigens seinen ersten Assist in der Bundesliga gegeben hat, also davor 87 Spiele kein Assist oder 86 jetzt mit dem Assist. Aber trotzdem, der hat auch Spieler. Die haben Spieler geholt und die ist ja auch direkt eingesetzt, auch Chato, glaube ich.
Ja, Chato
also
hat gespielt, genau.
Waren dann schon drei, vier. Miki Chato hat mir vielleicht erwartet, hat nicht von Beginn an gespielt, aber das sind alles Dinge.
Der ist gar nicht reinkommen.
Ja, oder gar nicht gespielt.
Marc ist dann, hat sein Comeback gefeiert dann wieder.
Ja. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend, und ich finde, eine Statistik ist ja extrem aussagekräftig, neben diesen 80% Ballbesitz. Felix Bacher hatte 155 Ballaktionen. Das ist der zweithöchste Wert in einem Spiel der Admiral-Bundesliga seit der Datenerfassung. Die gibt es jetzt 2013-14. Nur ein Spieler hatte nämlich genau eine Ballaktion mehr im September 2023.
Warte, September 23, Andrija Pavlovic.
Fast, Oma Sole. Und das allein sagt ja schon sehr viel aus, weil die WSG Tirol, die wollen zwar kicken, aber das ist jetzt nicht die Mannschaft, wo der Innenverteidiger 155 Ballaktionen hat. Und ich habe nur die letzten paar Minuten mit einem Handy noch angeschaut, weil es einfach, sag ich mal, in Wolfsburg war schon gegessen, die Partie ziemlich. Und dann ab der 90. habe ich halt die letzten Minuten verfolgt, und da war es natürlich ja nur mehr, ja, gefühlt der Tormann ist auf der Mittellinie gestanden und irgendwie das Tor zu machen, und dann haben wir auch das 2-0 durch einen Umschalter in Kauf nehmen müssen. Aber ja, das wird so weitergehen. Lustenau wird nicht absteigen. Ich habe das auch letzte Woche schon gesagt. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich wollte das dir gerade fragen. Glaubst du, geht das auf? Ich habe das Gefühl, dass das aufgeht.
Das ist nicht sexy, was die machen, aber die wollen in der Liga bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass das langfristig eine Methode ist. Irgendwann musst du dich neu erfinden. Also dieser Simeone-Ball wird nicht übertragbar sein, glaube ich, weil du trotzdem irgendwann, du wirst immer mehr Tore schießen, wenn du den Ball hast, als wenn du den Ball nicht hast, weil es werden immer mehr Tore passieren, indem du sie erzielst, anstatt dass du Eigentore machst. Also ich glaube einfach nicht daran, dass eine Mannschaft, die probiert in erster Linie defensiv nur kompakt zu sein und ich sehe halt die Evolutionsschritte noch nicht. Vielleicht kann dann die Herr auf das, ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht kann er nach einem halben, dreiviertel Jahr bis Jahr umstellen. Natürlich geht es jetzt nur um den Klassenerhalt, deswegen alles richtig gemacht, muss man sagen, bis jetzt. Ein Spiel, ein Sieg, der hat die Punkte verdoppelt. Der hat aus 3-6 gemacht. Am 18. Spieltag die Punkte verdoppeln, hat es auch nicht oft gegeben, glaube ich. Und der hat ein Spiel, hat dann jetzt einen Punkteschnitt von 3. Nein, aber es ist halt genau zu dem Zeitpunkt. Und die Lustenau hat so, die haben so eine Brust jetzt. Und
genau, das meine ich. Ja, das war ein guter Moment.
Zusammenschweißen und jetzt alle zusammen und keiner glaubt mehr an uns und jetzt erst recht. Und das funktioniert auf Dauer. Ich glaube nicht, dass das 2-3 Jahre durchgehend funktioniert. Und deswegen muss man sich immer neu erfinden. Ob ihnen das gelingt, wird man sehen. Aber für die aktuelle Situation, glaube ich, perfekt. Und ich glaube, Lustenau, auch wenn es noch ein ganz weiter Weg ist, aber ich glaube, Lustenau wird die Liga halten.
Ich meine, eines darf man auch nicht vergessen. Die erfolgreiche Lustenau-Mannschaft von der Vorsaison war jetzt nicht Herauf-Ball, aber das damalige Mader-Ball war jetzt auch nicht unbedingt Offensivfeuerwerk und ganz viel Ballbesitz.
Stimmt.
Das war viel Lukas Friedrichas umschalten. Und
aber es war doch etwas anderes.
Natürlich, ja. Aber es war trotzdem auch viel auf, wir geben den Gegner den Ball.
Wir haben auch eine Frage, ich möchte gar nicht etwas für die zwei Liga, wie ist es, halbe Auge.
Die zwei Liga halbe Auge.
Zwei Liga Auge. Du weißt schon. Nein, wenn wir bekommen von Lukas Lattinger, wer ist euer Favorit auf den Abstieg, nachdem Lustenau Lebenszeichen?
Oder ist für dich immer Lustenau? Altach ist für mich definitiv der Favorit. Also ich glaube, ich mache mir um die WSG nicht zu sorgen. Sieverberger, wir wissen, was die Qualifikationsgruppe bedeutet, wir sind ja vorbereitet. Die denken da schon so ein bisschen dran. Und ich glaube, dass die wissen, um was es da geht. Und ich glaube, dass die auch
Blau-Weiß
die Qualität
dasselbe, glaube ich.
Bei Blau-Weiß habe ich auch ein ähnliches Gefühl. Die sind sowieso noch in diesem Aufstiegsjahr und auch mit dem Trainer dazu,
ja,
von dem ich sehr viel halt.
Stimmt, aber das finde ich gar nicht mit dem Aufstiegsjahr. Entschuldigung, dass ich da jetzt reinkrätsche. Weil das wäre ja gleich einmal nach 4 Spieltagen weg. Diese Euphorie. Also die haben es geschafft, sich neu zu finden, zu adaptieren und auf Probleme direkt Lösungen zu finden. Und das ist ja eigentlich das, was dir hilft in der Situation.
Also sie sind trotzdem im ersten Jahr in der Liga und die wollen nicht wieder runter. Also, es mag niemand runter. Aber trotzdem, das ist so, das spielt so ein bisschen mit. Und deswegen bin ich bei Altach, weil
ich glaube auch, ja.
Die sind für mich auf jeden Fall Abstiegskandidat Nummer 1. Ganz komisch eigentlich, weil sie heuer ganz lang nicht so ausgeschaut haben. Und letztens eure Wismar haben sie dann doch noch gerettet. Und heuer fürchte ich, dass es lange sehr gut ausschaut und dann am Ende aber nicht reichen wird. Aber das ist jetzt Altach auch ein bisschen früh.
Stimmt, ist viel zu früh. Das ist absolut richtig. Aber ich bin da bei dir. Du hast bei Altach ein bisschen die Negativspirale. Es hat eigentlich eine positive Auftakt geben in die Bundesliga-Saison und dann doch von Partie zu Partie irgendwie am Anfang keine Resultate, dann auch die Leistung nicht mehr so gut, jetzt hinten raus war schon mau, dann kommt man aus der Vorbereitung raus und verliert gegen Leoben im Cup, eklig zum Spielen und ja, jetzt zu Hause mit, kann man doch sagen, Last-Mini-Treffer gegen Blau-Weiß-Linz, ja, ist jetzt da nicht, ich meine,
ja, es ist auf jeden Fall auch keine Mannschaft, die sich in einer steten Entwicklung befindet, oder? Wo du nach der langen Winterpause das Gefühl hast, die kommen jetzt nochmal gestärkt mit irgendwelchen neuen Ideen und wie auch immer raus. Und da sind wir ja dann gleich bei der Überleitung. Wir waren beim Gipfeltreffen in Salzburg und da ist genau das passiert über den Winter. Sehr viel Skepsis, gerade auch Gerhard Struber gegenüber und auch diversen Verpflichtungen gegenüber, wenn man sich dachte, warum holen die jetzt den Blank und den Daniliuk? Die brauchen jetzt so viele Innenverteidiger. Aha, brauchen sie halt doch. Dreierkette, für mich das ziemlich beste Salzburg seit, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Marco Rose wahrscheinlich 17, 18 so Peak irgendwie mit Europa League Halbfinale damals.
Mhm. Also mitunter die beste Halbzeit seit Gerhard Struber Trainer von
das auf jeden Fall so
alle Fälle. Ja. Wie weit man dann zurückgehen kann, ist dann immer so schwierig zu sagen, weil ich finde schon, dass gewisse Spiele unter zum Beispiel Jesse Marsch mit Haaland außergewöhnlich waren. Noch Ding. Aber Top-Leistung, die haben wenig Spieler verpflichtet, jetzt nicht so die großen Offensivkracher geholt, aber es sind einfach so viele Spieler zurückgekommen von Verletzungen. Und wenn man einen Sucic wieder hat, einen Fernando wieder hat, wenn dann eigentlich die Innenverteidigung mit Solé und Pavlovic fit sind, dann ist es schon sehr gut. Und dann gibt es auf einmal einen Mamadi Diambu, der Wege macht, der Duelle gewinnt, der, also das war wie ein Xaver Schlager und Niki Seiwald in einer Person, also vereint so mit, also unfassbare Partie. Genauso wie Mats Bitztrup, aber der hat es schon bewiesen im Herbst, dass der einfach außergewöhnlich ist. Und was die zwei für Wege gemacht haben, was die für für Löcher gestopft haben. Es war sensationell. Und dann gewinnen sie noch Bälle und sind intelligente Spieler. Also das war von vorne bis hinten gerade in der ersten Halbzeit sehr gut und auch zweite Halbzeit war es gut. Man hat Farbsam, um das 2-0 zu machen und Sturm hat eigentlich aus sehr wenig dann sehr viel gemacht. Und
ja, eine Torchance im Endeffekt, eine richtige Torchance und die hat zum Tor geführt. Die, ich glaube auch, dass Sturm nur zurückkommen konnte in dieses Spiel und dann ja sogar, muss man sagen, gegen Ende durchaus gefährlich war. Es war dann so das Momentum eher auf der Seite der Gäste. Aber das ist ja vor allem deswegen gewesen, weil Danilio okay, ungefähr nach einer halben Stunde raus hat müssen mit Oberschenkelthema.
Und naja, in der zweiten Halbzeit ist er raus.
In der Zeit eher nach 60 Minuten,
also, ja,
oder?
Du meinst, ja, das ist nach einer Stunde circa.
Ja, nach einer Stunde, also in der zweiten Halbzeit, okay. Ja. Also es wurde diesmal nicht 60 Minuten eine Halbzeit lang gespielt, auch wenn es Bengalen gab vor dem Spiel von einem Salzburger Fan. Okay, ich lasse das. Aber jedenfalls ist dann Gornado auch reinkommen und mir ist schon vorgekommen, dass sie mit Danilio und Pavlovic und Solé waren sie wirklich sehr, sehr, sehr sicher. Also da ist nichts möglich gewesen. Ich habe sie, wie wir live gegangen sind, in der Halbzeit gesagt, das hat mich erinnert an Spiele von Sturm in Salzburg vor 5 oder 7 Jahren, wo du einfach die ganze erste Halbzeit lang 45 Minuten nicht im Strafraum bist, keine Torchance hast und ich glaube, du hast sie richtig gesagt, keine Ballberührung im Strafraum überhaupt. Also das war schon wirklich sehr, sehr dominant und stark von Salzburg und auch verständlich, dass dann Struber nach dem Spiel gesagt hat, dass sie das Spiel gewinnen hätten sollen. Andererseits natürlich auch, von Sturmseite natürlich auch so, ja stimmt, sie haben reagiert auf die Aufstellung der Salzburger und haben dann in der zweiten Halbzeit gleich in den ersten Minuten mehr Zugriff bekommen, waren sicher besser im Spiel, trotzdem waren halt die großen Chancen, 1 gegen 1 war mit Radkovo, der neue Torhüter von Sturm, der einen schönen Namen trägt,
Jarosch,
danke, gut reagiert hat. Es hat aber diesen Stangenfreistoß gegeben von Sucic, es hat diese Solé-Aktion gegeben, genau, also aus 7 Metern übers Tor geschossen. Also es waren viel mehr Chancen.
Man hat ja auch gehört...
Gloch-Chance war nur, du erinnerst dich, knapp am Tor vorbei. Also.
Man hat ja auch gehört, es gibt einen Schuldigen für diese Partie, das ist Solé, weil er verliert ein Kopfballduell gegen Kitaschwili und davor macht das Tor nicht. Da muss man fairerweise aber sagen, also, dass er dieses Duell gegen Kitaschwili gewinnen muss, das weiß er, glaube ich, selbst. Aber da gibt es eine Fehlerkette, finde ich, die da nicht passt. Also, abgesehen davon, dass die Flanke nicht geblockt wird. Ich finde auch die Verteidigung in der Box, ich weiß nicht, ob Pavlovic nicht... Und das erwarte ich dann schon von so einem Spieler, wo man reden, Topspieler, bester Spieler der Liga vielleicht oder vielleicht bald in der Premier League, dass er dann halt diese 2-3 Schritte näher am eigenen Fünfer steht und die Abstände verkürzt. Und Vlodacic macht ja den Superlauf auf die erste Stange, zieht damit Gurnah mit. Und was passiert? Es ist ein Riesenloch. Vlodacic macht den Lauf nur, um den Spieler wegzuziehen. Johnston macht die perfekte Flanke.
Erster Assist vom jungen Schotten.
Genau, mein Punkt ist aber, wenn Pavlovic 2 Meter weiter hinten steht, dann oder weiter zum Tor quasi, dann braucht Gurnah den Weg vielleicht nicht mitmachen, übergibt ihn und schließt, dann kommt vor Kitaschwili auch rein. Also kann man auf mehreren Ebenen sehen, dass Solé das Duell nicht verlieren darf. Keine Frage.
Siehst du das nur als Optimierung in der Abstimmung vielleicht? Weil die Dreierkette doch relativ neu ist noch?
Ja und nein. Auf der einen Seite reden wir jetzt von ganz, ganz, ganz kleinen Themen.
Es waren ganz wenige Fehler, die beide Seiten
zulassen. Und man muss sagen, die Flanke muss geblockt werden und Solé muss das Duell gewinnen. Das sind die Hauptthemen. Ja. Aber wenn ich halt einen Spieler wie Pavlovic habe, der macht dann halt normal auch außergewöhnliche Dinge oder beziehungsweise macht gar keine Fehler. Und das finde ich persönlich, und das ist auch immer wieder eine Philosophiefrage, ja. Andere Trainer möchten ihn vielleicht höher positioniert haben, weil wenn er drüber kommt, der Johnston hat einen kürzeren Weg, ist ja okay. Ich persönlich hätte mir gewünscht, sind Kleinigkeiten, sind Details. Ist ein Top-Spieler, aber die machen halt in einem Top-Spiel dann die Unterschiede aus. Und was ich halt spannend finde in der Dreierkette, wir haben mit Solé und Pavlovic zwei Kicker, die halt richtig gut mit dem Ball antrippeln. Und die können das halt jetzt mit noch viel mehr Lust und Freude machen, weil die wissen, hinter mir sind zwar. Und die können da durchmarschieren. Und wie oft war Solé, insbesondere Solé, aber auch Pavlovic, wie oft waren die an der gegnerischen Grundlinie? Wie oft waren Solé und Pavlovic, ich glaube 5 Aktionen hat es gegeben, wo die Innenverteidiger von Salzburg an der Outlinie von Sturm war. Und Solé war, glaube ich, 3-4 Mal im 16er. Solé trippelt da durch. Wenn der abschließen auch noch könnte, dann wäre er Stürmer und hätte 38 Tore. Also, der Wahnsinn.
Das war schon beeindruckend. Hast du Andrades Vorlage gesehen im Zusammenspiel mit Schul beim LASK?
Ja.
Da habe ich auch daran gedacht, dass der nämlich ein wirklich sehr guter Fußballer
ist. Und diese Wege kannst du natürlich auch weitermachen, dann zum Beispiel, wenn du einfach mit der Dreierkette spielst, weil du dann immer die 2 Verteidiger in der Restverteidigung hast, die das absichern. Aber das sind einfach außergewöhnliche Spieler. Und ja, im Endeffekt hat Salzburg verabschiedet, das zweite Tor zu machen, und hinten raus hätte Sturm sogar die größeren Chancen gehabt, das 2:1 zu erzielen. Aber es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Es war erste Halbzeit für meinen Geschmack. Ich finde, das Sturm vor allem eine Sache. Okay, Basti auf Doppel-6 umgestellt. Und sie haben dann
das
im Zentrum.
Das war eine Halbzeit, das hat geholfen,
genau,
ja.
Sie haben im Zentrum mehr Kontrolle gehabt. Aber was ich mir dann erste Halbzeit schon hin und wieder gedacht habe, Sturm hat das oft probiert, spielerisch zu lösen. Und Sturm ist kein Hartberg, die probieren, alles spielerisch zu lösen. Sturm hat ein einfaches Konzept. Wir spielen den Ball auf Innenverteidiger, der spielt auf den Außenverteidiger, Longline.
Hinter die Kette.
Genau, hinterm Ball kommen, hinter die Kette kommen und die Bälle attackieren. Und da geht die Post ab. Ja, Sturm hat probiert zum Zocken. Und auch David Schneck gegen Fernando, wenn, also, ist halt ein Mismatch. Und die haben es nicht geschafft, diese Bälle schnell hinter die Kette zu bringen. Sie haben es immer probiert, spielerisch zu lösen. Ja, und Mika Biret, ich finde ihn einen sensationellen Spieler, aber der war, also egal wer da gespielt hat, da war niemand präsent vorne. Und auch Kitaschwil, ich habe, wie wir live gegangen sind, gesagt, Kitaschwil eventuell runternehmen, weil dem gelingt nichts, der macht dann genau das Tor, top. Deswegen hat er auch die Qualität, weil er nur eine Aktion braucht, ja. Mhm. Aber es ist ja darum gegangen, ich muss irgendwas verändern. Und man hat gesehen, Sturm war im letzten Drittel ideenlos aus der Halbzeit, ist gar nicht dorthin gekommen, man hat sich nicht getraut. Und das war dann eigentlich, waren sie mit 1:0 sehr gut bedient. Auch wenn Salzburg jetzt vielleicht nicht die Riesenchancen gehabt hat. Und man muss auch da wieder sagen, Salzburg aus dem Spiel raus, kein Tor. Das Tor, was sie dann erzielt haben, passiert aus dem Eckball. Radkopf steigt am höchsten, macht es. 9. Kopfball oder Salzburger. Wir haben es angesprochen in der Vorschau, letzte Saison waren es ganze 7 in einer Saison, jetzt haben wir schon 9. Also die Standards sind ja schon ein wesentlicher Teil. Deswegen auch Affengruber in der Partie, der einfach in der Luft dann auch seine Stärken hat.
Die ist zur Halbzeit kommen dann, ja.
Zur Halbzeit, genau, der hat seine Stärken in der Luft. Und das hat sicher auch geholfen, dass man sagt, okay, das zu beruhigen. Aber
du, wie ist das eigentlich, wie siehst du das mit, ich meine, man denkt sich dann ja zum Beispiel, also Ilz hat ja dann angesprochen, das war jetzt dann besser in der zweiten Halbzeit und deswegen finde er, dass es verdient war, der Punkt, weil sie gut reagiert haben und dann gewusst haben in der zweiten Halbzeit wieder, wie man gegen Salzburg spielen muss.
Ja, eben aber nicht hinten raus zangeln, sondern die Bälle aufstellen, auf die zweiten drauf marschieren.
Aber wenn man dann in der Halbzeit schafft, dass man mit einer Doppelsechs besser reagieren kann, und dann man merkt ja die ganze erste Halbzeit, dass man keinen Zugriff bekommt, ja, in der aktuellen Aufstellung, kann man dann nicht mal während dem Spiel umstellen? Oder ist das einfach so schwierig? Ich habe immer diese gefragt, warum macht man das eigentlich nicht?
Also ich glaube, dass zwei, drei Dinge, ich glaube, es war nicht nur die Doppelsechs, das war ein Punkt, aber Salzburg war auch zweite Halbzeit die bessere Mannschaft und hat das Zentrum kontrolliert. Das war nicht mehr so gut wie erste Halbzeit, deswegen hat es auch geholfen, aber im Endeffekt wird die Raute nur gedreht. Und da hätte dann Horvath runternehmen können in der 37. Bricht vielleicht aber den Spieler. Also das ist schon eine Höchststrafe, erste Halbzeit ohne Verletzung ausgewechselt zu werden. Und ich glaube, dass Horvath in der Partie jetzt nicht so viel falsch gemacht hat. Das war jetzt sicher keine Glanzleistung, aber es war generell, dass Sturm nicht geschafft hat, die Bälle hinter die letzte Linie zu bringen. Sturm eigentlich sich selbst ihrer Stärken beraubt hat und begonnen hat, hinten klein zu spielen. Und das ist halt gegen eine Mannschaft wie Salzburg, die dieses Pressing, das Anlaufen vielleicht nur einen Ticken besser beherrscht. Das ist Gift. Und deswegen glaube ich, dass das Umstellen hat schon mit personellen Leuten zu tun. Ich finde, er hat super reagiert, weil er mit Affengruber noch einen kopfballstärkeren Spieler für die Standards gebracht hat, die Doppelsechs, und er hat einen wesentlichen Punkt gemacht. Vertikal. Hört's auf, hinten klein, lange Bälle. Und dann ist es automatisch schon ein bisschen einfacher, weil du hast einfach den Druck weg und du kannst Bälle gewinnen und Salzburg muss agieren. Deswegen waren ja früher die Spiele, die letzten 2 Jahre Salzburg-Sturm, oft gar nicht so attraktiv, weil viel lange Bälle, zweite Bälle, Tiefgang. Also sehr intensiv zum Spielen, aber jetzt zum Anschauen war es jetzt nicht immer ein Fußballkost. Und das Spiel war wesentlich besser, auch weil Sturm auf erste Halbzeit vielleicht einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass er das damit meint, du darfst nicht so gegen Salzburg spielen.
Aber interessant natürlich als Standortbestimmung ganz am Anfang der Frühjahrssaison, also als zweites Pflichtspiel. Letztes Jahr war es das erste Pflichtspiel mit dem Cup-Viertelfinale, wo Sturm im Elfmeterschießen aufsteigen konnte und sich dann in Folge den ÖFB-Pokal sichern konnte. Damals hatte man so das Gefühl, dass es mehr auf Augenhöhe ist als heuer nach der Winterpause. Also ich muss sagen, nach dem Spiel habe ich jetzt wieder das Gefühl, okay, müssen wir uns nicht, also ich sage oft, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es einen anderen Meister gibt. Aber letztes Jahr war es dann schon, weil dann auch dieser Erfolg war, auch wenn nur nach dem Elfmeterschießen, hat man schon das erste Gefühl gehabt, okay, gut, das könnte jetzt vielleicht enger werden. Und heuer habe ich wieder noch weniger Sorge.
Ich finde, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu den vergangenen Jahren und der spricht eigentlich sogar für Sturm. Ich glaube trotzdem, dass Salzburg die beste Mannschaft ist, die stabilste Mannschaft und dass sie die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Meister werden. Ja. Aber Sturm hat einen großen Unterschied. Sturm hat in den vergangenen Jahren oft am Zenit gespielt, am persönlichen, und haben die Partien verloren. Sturm spielt jetzt, finde ich nicht, die Partie war nicht das Sturm-Zenit und sie holen einen Punkt in Salzburg. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, das zeigt von Reife, das zeigt von individueller Qualität, die man auf alle Fälle hat. Also Kidischwili war davor auch schon da, aber der braucht dann halt auch nur die eine Chance oder Sturm als Mannschaft braucht nur die Chance und da muss man schon sagen, die Breite ist dann halt gegeben, ein Max Johnston. Also der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der die nächsten Runden immer nur von der Bank kommen wird, wenn er solche Leistungen bringt. Für mich war er, sowohl Schneck als auch Gazi Begovic, war Sinn hinten anzustellen. Max Johnston hat das richtig gut gemacht. Also nicht nur die Vorlage, sondern auch generell. Der hat kaum Duelle in der Defensive verloren. Der gibt super Flanken. Also ein sehr kompletter Außenverteidiger und er ist eine Maschine. Also der marschiert raus.
Ein bisschen runter. Erklärung auch für die, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt in Fankreisen, also ein bisschen Thema ist, oh, Dante ist weg und wie kann man nur? Das ist ein bisschen die Erklärung auch, Gazi Begovic spielt im bosnischen Nationalteam auf links oft, weil Dedic auf rechts spielt. Also Gazi hat in der Vorbereitung auch manchmal auf links gespielt. Also wenn Schneck ausfallen sollte, dann ist sicher so, dass Gazi Begovic links eingeplant ist und Johnston rechts, weil der ist ja auch, der muss ja auch irgendwann mal spielen. Der ist jetzt ein halbes Jahr da, der gewöhnt sich ein, der ist als junger, also der Young Player of the Season gewesen.
Ja, 21 Nationalspieler.
Ja, also der will, der muss schon da reinkommen, also sonst wird der auch nicht lange in Graz bleiben und der ist auch eine, muss man auch dann natürlich pragmatisch auch sehen, auch eine Aktie. Ja? Das ist natürlich auch nochmal ein jüngeres Stück als Gazi Begovic und da kannst dann halt nicht nur Angebote vielleicht von dir am Sarg abgehen, sondern von woanders noch.
Ja, und wenn er so spielt, dann auch rein sportlich. Also das war toll. Ja. Ein Fakt noch, wir haben das alle nicht gewusst, Amadelic war verletzt, hat sich wehgetan, hat nicht begonnen. Dann beginnt rechts hinten Andi Ulmer, der eine tolle Partie gespielt hat. Also der nach 25 Minuten, ich glaube 25 Minuten war es, mit rechts fast das 1-0 erzielt. Und ja, der hat das richtig gut gemacht, hat gegen Schneck gespielt und du hast ja nicht schön gesagt, schau, jetzt spielen die zwei gegeneinander, Schneck hätte ja damals irgendwann Ulmer ersetzen sollen. Ja, und Ulmer hat halt dem Schneck, wie man so schön sagt, in Österreich die Schneid abgekauft und hat ihm gezeigt, auch wenn man es mit einigen Jahren mehr am Puckel noch um einiges besser machen kann.
Ich glaube, wenn Ralf Rangnick die Partie gesehen hat und so gedacht hat, wen nehme ich so als Ersatz Außenverteidiger mit zur Euro, ich glaube, dann gewinnt der Oldie.
Vor allem Ulmer spielt dann auch noch auf rechts, macht das super, weil der Kjaergaard auch Linksfuß ist. Und ja, also Salzburg war da im Großen und Ganzen schon sehr gut. Finde ich, dass sie dann durch die Wechsel abgefallen sind. Also sowohl Guindo, als er reingekommen ist, der Flanke nicht blockt, das war ein entscheidender Moment. Genauso, du hast angesprochen, Luka Gonar, der halt nicht auf dem Level von Daniliots ist. Und ja, und da muss man schauen, wie sie das in Zukunft handhaben wollen. Dagim ist reingekommen, wir haben es ja schon besprochen im Winter, der wird jetzt so eine Konaté-Rolle vom Vorgänger kriegen. Und genau das hat er gemacht, also hat er ein, zwei sehr gute Aktionen. Also der wird, glaube ich, spätestens ab Sommer dann ein fixer Bestandteil der
Offensive. Weil du Kjaergaard gesagt hast, da gibt es wieder mal Gerüchte, Leipzig soll da dran sein, wie auch andere Vereine, da kann ich mir schon vorstellen, der ja dazwischen einmal doch durchaus in Kritik standen ist, aber jetzt schon sich gut etabliert hat. Und auch ein interessantes Gerücht auf Sturmseite, ein Heulun soll wieder im Gespräch sein, nämlich Emil. Da gibt es ja Zwillingsbrüder, der eine spielt im zentralen Mittelfeld und der andere Stürmer, eben der Emil. Und der kommt nicht so zum Zug und hat auch nur mehr Vertrag, glaube ich, bis Ende des Jahres, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und der soll angeblich bei Sturm Ante Portas stehen.
Ja. Ist das der Goodbye-Transfer von Andi Schicker?
Wer weiß. Da soll es ja mehrere Gesprächsrunden schon gegeben haben zwischen Werder Bremen und Andreas Schicker. Erster Transfer übrigens Amadou Dante von Andreas Schicker.
Ah, hast du mir erzählt, ja. Genau. Ja. Wie gesagt, es war ein spannender Auftakt am Freitag im Stadion. Es war ein cooles Spiel zum Anschauen. War lustig, dass wir zusammen im Stadion waren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind zur Halbzeit live gegangen. Das wird in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal passieren. Gerne da bei TikTok oder auf Instagram beiwohnen. Und super, danke für die vielen Fragen, auch die wir bekommen haben.
Bei Danilo übrigens habe ich ein Interview gelesen, das hat so geklungen, als ob er sehr gerne, also ob im Hinterkopf schon nicht nur die Euro gewesen ist, sondern auch der Gedanke wirklich in Salzburg vielleicht über den Sommer hinaus anzudocken und dann von da aus den nächsten Schritt zu machen, weil das ja schon der ein oder andere geschafft hat. Spricht ja nichts dagegen, haben wir bei Maxi Wöber ja genauso gesehen, der ja auch schon im Ausland war.
Mit Salernitana wird er halt nicht international spielen.
Ist schwierig, ja. Bei Salernitana ist jetzt schon Weißmann. Hast du das mitbekommen?
Tatsächlich nicht, nein.
Ja, der ist dort kurzfristig hingewechselt, wenn ich jetzt nicht mich komplett... Ja, tatsächlich. Hat auch schon gespielt am Wochenende.
Da passt gerne mal weiter zur zweiten.
Und getroffen übrigens beim Debüt, sehe ich gerade.
Ah, sehr schön.
Ja, bist du narrisch, ja? Da übrigens auch, das können wir vielleicht gleich reinwerfen, aber wenn du beim Spiel warst, aber ich wirf's jetzt trotzdem gleich rein, wer auch gut trifft schon am Anfang ist, in den ersten drei Spielen drei Tore, Mo Bamba.
Ja, da hat er uns einfach mal unser halbes Auge einmal geviertelt.
Also was, wirklich?
Ja. Ja,
das weiß ich ja
nicht. Muss ich eine andere Frage raussuchen. Danke.
Okay, vielleicht schneiden wir's raus, also das tun wir ja nicht.
Ja, aber dann na, passt. Was sollen wir jetzt machen?
Wir ziehen vor.
Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten.
Bla 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 bla.
Ja, wir haben eine Frage bekommen.
Das halbe Auge, nur echt mit falschen Lachern.
Vom Wolfall WNK via Instagram. Was sagt ihr zu Königstransfer Mo Bamba in der Liga? Sensationell, oder? Drei Spiele.
Ach so, ja, stimmt, dank ihm weiß ich das.
Drei Tore. Ja. Ja, wirklich, in jedem Spiel getroffen, noch ungeschlagen. Also. Sensationell.
Ganz gut, das ja, kann man sagen. Nicht sagen. Also auch unentschieden beim ersten Spiel, wo er das 3-2 besorgt hat und dann zwei Siege, wo er jeweils das 1-0 besorgt hat, das so wichtige Türöffner-Tor, wie man so gerne sagt. Dosenöffner, na wie auch immer. Aber wirklich stark, ja. Also die haben alles richtig gemacht. Das ist sehr angenehm für ihn, wenn du in den ersten drei Spielen drei Tore schießt, dann fragt sich niemand, ob 5 Millionen wirklich so in Ordnung waren. Das ist ganz gut.
Ich glaube,
das
ist für alle recht angenehm.
Das ist für alle aktuell, relativ ja. Angenehm, ja.
Ja. Na, sehr schön. Seinen Nachfolger habe ich ja am Sonntag beim WRC im Stadion gesehen.
Hast den kennengelernt?
Karamoko. Nein, noch nicht. Auch im Stadion, Almedin Hota. Herrlich.
Also das soll da, man dort, aber da bleiben wir jetzt nicht gerade.
Nein, bleiben wir nicht. Ja. Ich wollte es nur. So, und wir haben auch eine Frage bekommen, die ist allerdings untergegangen.
War der
untergegangen,
Berater eigentlich im Stadion, hast du den
davor
kennengelernt?
Nein. Okay. Ist eine Woche davor schon gekommen, es handelt sich um das Cup-Spiel Rapid gegen St. Pölten, nur zur Einordnung.
Ah, das war Audio und vom, okay.
Eine Audio vom Timon.
Servus DBLDW, hier ist der Timon, frisch aus dem Allianzstadion und mit einer ordentlichen Portion Frust gegenüber dem VAR. Und da hätte ich jetzt meine Frage dazu. Ihr habt es sicher mitbekommen, die 8 Minuten VAR-Check für den Foul-Elfmeter für den SK in St. Pölten. Und ich habe das im Stadion miterlebt von der Nordtribüne aus und ich habe richtig mitgefühlt mit dem Herrn Hakam, weil der ist da gestanden, 8 Minuten lang und hat darauf gewartet, dass er irgendein Signal bekommt oder irgendeine Info bekommt, während alles auf ihn einprasselt, Spieler, Trainer, Bank und natürlich die Fans. Und ich frage mich halt, inwiefern ist der VAR wirklich gut für den österreichischen Fußball? Erstens, es kostet recht viel Geld und zweitens ist die Schiedsrichterqualität in Österreich, wenn ich es jetzt mal nett ausdrücke, nicht Weltklasse. Mein Vorschlag oder meine Frage, warum macht man es in Österreich nicht so wie in der Allsvenskan, die als einzige Liga unter den Top 25, Top 30, irgend sowas in die Richtung liegen, sich dagegen entschieden hat, den VAR einzuführen und wir machen das wieder rückgängig. Denn wir haben ja vorher Fehlentscheidungen gehabt, nur da war es zumindest so, man hat es halt gesagt, naja gut, hat er nicht gesehen, schlechter Schiri oder sonst was. Aber es war eine Tatsachenentscheidung und am nächsten Tag haben wir nicht mehr drüber geredet. Und ich war emotional null involviert in dieses Spiel, weil ich in Österreich jetzt sowieso keine Lieblingsmannschaft in dem Sinn habe. Aber selbst mich hat es frustriert. Und es nimmt komplett den Spaß raus. Und für die Schiedsrichter ist es auch nicht gut, weil wir haben ja dieses Korrektiv unter Anführungszeichen. Und wenn dieses Korrektiv dann auch fragwürdig entscheidet oder in dem Fall viel zu lange braucht, dann ist es ja auch nicht gut.
Ja. Ja, danke für die sehr ausführliche Frage und sehr gerechtfertigte Anmerkung oder Fragestellung, gerechtfertigter Einwand. Ich meine, wenn wir es einmal so aufholen, angenommen, wir hätten den Allsvenskan-Weg mitgetragen und hätten ihn nicht eingeführt, dann kann man sich jetzt ganz sicher sein, dass sehr oft wäre so, boah, warum haben wir kein VAR? Wir in Österreich machen halt nichts und investieren nichts, weil dann wird das nicht mehr passieren, weil die Leute, weil den Leuten nicht bewusst wäre, dass so ein VAR zwar gerechter machen kann, aber nicht automatisch bedeutet, dass immer alles gerecht und immer alles super und einfach ist. Die Kosten finde ich schon natürlich auch ein Faktor. Also ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, die Implementierungskosten von 1 Million Euro kolportiert hat der ÖFB getragen und der laufende Betrieb kostet pro Saison 1,5 Millionen Euro. Mhm. Da würden sich viele Vereine freuen, wenn sie einen Teil davon einfach als Unterstützung für, weiß nicht, Nachwuchsausbildung bekommen oder so. Ja, ist natürlich nicht wenig, ob das jetzt dann dafür steht und ob das gerechtfertigt ist, ist natürlich fraglich. Wenn du den Weg zurückgehst und sagst, du machst das nicht mehr, ich bin weiterhin der Meinung, dass es man könnte ja einen eigenen Weg gehen und den von dir oft angesprochenen.
Ja.
Oder willst du das jetzt gerne ansprechen? Weil sonst
doch, können wir gerne ansprechen. Ich habe auch nachgeschaut.
Also den, dass man...
Ich komme dazu. Okay. Es gibt wirklich von den Top 31 Ligen, 30 Ligen, die eine VR haben und die schwedische als Svenskan ist die einzige, die das nicht macht. Man muss sagen, dass sogar 10 von den 16 Erstligisten eine Mitgliederbefragung gemacht haben und die ist nach schwedischem Vereinsrecht dann auch bindend. Also da waren wirklich sehr viele dagegen, auch von den Frauenmannschaften waren im Profifußball waren fast alle dagegen. Also da hat man sich einfach klar dagegen ausgesprochen. In Österreich haben sich die Vereine dafür ausgesprochen. Deswegen muss man auch sagen, müssen auch die Vereine damit leben. Natürlich kann man dann immer einen Schritt wieder zurückgehen und sagen, na, war nichts Gescheites. Dem stimme ich halt nicht ganz zu, weil ich glaube, der VAR, auch wenn er noch weit weg ist von... Der VAR wird nie jede Entscheidung richtig ermitteln. Das wird es nicht geben. Aber er wird helfen, dass weniger Fehler passieren. Und das hört man vielleicht nicht gern, aber das ist der Fakt, dass es lange dauert. Das sind Probleme, die intern zu lösen sind und das verstehe ich auch nicht. Aber... Das ist der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich glaube halt, dass wir oft darüber diskutieren, warum schaut er das an und das nicht, warum wird das und das nicht. Also ich verstehe schon, dass mit der gelb-roten Karte, dass man nur die rote anschaut, weil sonst müsste man die erste gelbe auch wieder an. So. Aber wenn man einfach sagt, der Trainer kann entscheiden, bitte schaut sich das noch einmal an. Und wenn er falsch liegt bei seiner Entscheidung, dann verliert er eine Auswechslung. Und dann kann er das vielleicht ein- oder zweimal pro Halbzeit machen. Dann ist das, finde ich, vollkommen in Ordnung. So kann man immer sagen, wir haben gesagt, schaut es nochmal an und es wurde geprüft und gecheckt und wie es dann bewertet wird, damit muss man leben. Und das schauen auch Menschen an. Und auch die werden nicht immer auf, weiß nicht, die werden in 20 Jahren einmal einen Fehler drin haben. Und wir haben halt aktuell so, dass wir nicht zufrieden sind, weil wir halt die Erwartungshaltung dann haben, ja, aber der VAR, da wird dann alles besser und da wird dann alles richtig sein. Und ja, im Endeffekt, es hat Punkte gegeben, die dagegen gesprochen haben, wie zum Beispiel, man hat im Wirtshaus nichts mehr zum Diskutieren. Ich glaube, diskutiert wird mehr als vorher. Man hat auch andere Themen, die...
Die Argumentation hat es gegeben, das ist aber charmant.
Hat es gegeben, ich habe gesagt, ja, worüber reden wir dann am Wochenende noch? Wenn, das sind ja Tatsachenentscheidungen. Das hat es immer wieder mal so gegeben, auch in Talkrunden, also nicht nur am Stammtisch. Und ich glaube, das kann man ganz klar entkräftigen oder sogar bestärken, weil die Diskussionen sind noch immer weiter. Und das ist halt ein leidiges Thema. Ich glaube, unterm Strich macht der VAR den Fußball sehr wohl fairer und besser. Dass der noch nicht perfekt ausgereift ist, klar. Ich glaube, davon jetzt wegzugehen, wäre ein Fehler.
Ja, ich bin im Zweifel ein Pro. Es ist ein bisschen, natürlich ein bisschen schon mittlerweile leidige Diskussion, weil du immer wieder das natürlich aufkommt. Was hätte man besser machen können, wenn ich so drüber nachdenke, wie oft und immer im Leben in verschiedenen Bereichen mehr Aufklärung und mehr klarmachen. Also ich glaube, man hätte es einfach, wenn du natürlich was verkaufst, als bist natürlich auch ein bisschen Muss, damit es akzeptiert ist, dass du es durchkriegst, weil es ja auch was kostet, dass das jetzt alles besser macht und dann die Erwartungshaltung so hoch ist, dann kann die nur enttäuscht werden. Das hätte einfach ein bisschen klare Kommunikation geben müssen. Wir machen das und es wird es fairer machen, aber es wird nicht alles perfekt
und
sein.
Und auch die Kommunikation im Stadion, holst die Fans ab.
Zum Beispiel.
Lass ihn doch reinsprechen und sagen, so, das wurde angeschaut und die Entscheidung wird zurückgenommen, weil, ist ja egal.
Sie versuchen mit dem Einblendungen VAR. Aber muss schon dazu sagen, da merkst du halt auch, dass das halt
und das nicht
meistens geht, ist es zu langsam. Dann, mir ist es ja schon passiert, dass ich eine rote Karte bestätigt bekommen habe über den Screen, weil da ist es schon durchgegangen und sonst am Spielfeld ist es noch nicht passiert. Mhm. Also das ist super optimal. Und das sind wir natürlich im Gesamten, haben wir jetzt nicht immer die Stadiontechnik, Infrastruktur, wo ja, das sind die alles ganz gut umgekommen.
Aber das sind gerade Themen, über die wir reden, die nicht nur Österreich betreffen. Also das ist jetzt kein österreichisches Problem, sondern das ist, glaube ich, generell eine Sache. Und ja.
Und ich glaube, dass die gleiche Diskussion wird in Deutschland geführt, wissen wir auch, dass in England gerade, haben wir auch schon öfters angesprochen in den letzten Monaten, dass auch dort die Diskussion geführt wird. Und dort hat man Ultra HD, 4K, whatever, 17 Kameras in jede Richtung. Und trotzdem passieren wahnwitzige Dinge. Ja. Na, es passt. Ist so, ja.
Was aber haben wir noch als Frage?
Das waren die zwei Fragen. Timon. Achso, stimmt, ich habe zwei schon gehabt. Ja. Ah, genau. Ihr wart ja immer nur Audios, aber stimmt, die andere war ja.
Ja, schickt uns Audios an info@diebesteligaderwelt.com oder bei Instagram oder sonstigen Plattformen. So.
So, dann gehen wir noch zu den Favoriten der Schwimmmeisterschaften. Nein, dann gehen wir noch zu Austria Wien gegen TSV Hartberg.
War das der Rettung?
War das
der
das Meistergruppenstück?
Naja, aber hätte die Austria verloren,
wäre die Meistergruppenprüfung?
Wären sie vermutlich nicht in die Meistergruppe
gekommen. Der Meistergruppenschwimmer quasi, ist die so wie Fahrtenschwimmer?
Ja. Aha. Na, aber wenn sie das nicht gewonnen hätten dann oder sogar verloren hätten, dann wäre die Austria vermutlich weg. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dann noch in die Top 6 kommen. Und ich möchte nicht ahnen, ich möchte jetzt nicht schwarzmalen, was das mit dem Verein machen hätte können. Jetzt so, ernsthaft.
Naja, ich meine, das ist auf jeden Fall berechtigt, weil Präsident Golovica hat ja ganz klar gesagt, er verlangt 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen, was eine relativ klare Ansage ist. Und Jürgen Werner und Michael Wim haben relativ klar gesagt, das ist ein Ziel, das nicht von ihnen kommt. Also da
jetzt verlangt er nur mehr 10 Punkte in 4 Spielen.
Also ja gut, das ist ja sehr nett von ihm. Also ja. Jedenfalls, da war durchaus Uneinigkeit darüber, wie man die letzten Spiele angeht. Ich finde es schon ein bisschen hartnäckig, 13 Punkte zu verlangen, wenn du darüber nachdenkst, dass da jetzt nicht 3 Unterschiedsspieler neu verpflichtet wurden.
2 Dinge dazu. Die Austria hat eine sehr einfache Auslosung jetzt in den letzten 5 Runden. Das zweite ist aber, die Austria muss in das obere Playoff. Die müssen irgendwann wieder international spielen. Der Verein wird das Geld brauchen. Die haben so viel Schulden, du kannst es dir nicht leisten, jetzt wieder vielleicht nur in die Qualifikationsgruppe und dann schauen wir. Also, da ist schon ein extremer Druck.
Achso, die Idee war, dass nur gegen das Rapid auswärts darf das unentschieden sein und die restlichen Spiele gegen Altach zu Hause, Blaues Linz auswärts und WSG zu Hause müssen gewonnen werden. Okay, kann man argumentieren, natürlich, ja, so, kann man vorgeben. Also kann man ja auch positiv, self-fulfilling prophecy nennt man das.
Das sieht man ja auch schon, wo die Austria ist im Moment. Die haben nicht so schlechte Spieler, aber jetzt diskutiert man drüber. Das wäre vor 5 Jahren ein Selbstverständnis gewesen aus diesen Spielen, 12, 13 Punkte zu holen. Sagt, das Derby ist schwierig, aber sonst hat man Hartberg, die WSG Tirol, Altach und Blaues Linz. Also als Austria Wien und ja, das ist halt das Thema.
Ja, natürlich. Die schöne Sache für die Austria war, dass die Akademiker zugeschlagen haben. Huskovic, Vucic und Fitz haben getroffen. Was auch schön war, dass die Effizienz da war, man hat viel darüber geredet, wer soll ein Tor schießen, auch gerade nach dem Auftakt ins Frühjahr auswärts gegen Sturm. Im Herbst hat sehr oft Gruber treffen müssen, weil sonst niemand in der Lage dazu war. Jetzt haben die 3 getroffen, es war so wenige Stunden danach, beide Spiele im Stadion gesehen, schon natürlich ein starker Kontrast zu sehen. Diese Schwimmmeisterschaften etwas verschmähend deshalb gewählt, weil die hinteren Abwehrreihen halt auf beider Seiten einfach sehr viele Fehler gemacht haben. Es war flottes und schön so anzusehendes Fußballspiel, in dem die Austria das Spielglück auf ihrer Seite hatte, auch trotz früheren Gegentreffers nach Stangenschuss von Afte her und dann Abstauber von Maximilian
Wieder
Entrup.
Wieder mal Max Entrup, wer sonst?
Maximilian Entrup, übrigens, was habe ich mich ja gefragt? Übrigens, er hat gejubelt, weil der war ja bei der Austria im Nachwuchs und war ja dann Fanclub-Mitglied. Das war ja dann die leidige Geschichte, warum er bei Rapid rausgeekelt wurde. Aber er hat gejubelt und hätte auch direkt danach das zweite Tor nachlegen können, nach Vorlage von Prokop. Das war gut reagiert von Kos, weil wenn es da 2-0 steht, dann ist die Partie, glaube ich, gegessen. Hartberg hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde auch, dass man den Abgang von Christoph Lang nicht gemerkt hat, weil Providence das sehr, sehr gut gemacht hat mit seinem Tempo. Mhm. Sogar gegen einen sehr gut spielenden Kretzig. Ich meine, Franz Kretzig, noch dazu muss man auch sagen, also der ist auf jeden Fall drüber. Also es war nicht schwer zu erkennen, wer der beste Spieler am Platz ist.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mir die Konferenz angeschaut und es war unfassbar, wie gut der war. Also man hat schon gewusst, ja, du spielst nicht umsonst bei den Bayern und das ist ein sehr talentierter Spieler und gut. Aber dass der herkommt, nicht einmal eine Woche mittrainiert und dann das auf den Platz bringt, also gleich einmal im ersten Spiel dann Assist gemacht. Also er war sensationell gut. Er war, wie du richtig sagst, der beste Spieler am Platz und
Das 1-1 hat er vorbereitet. Der Kopf war auch sehr überlegt. Und
ja, das ist halt super, dass die Austria so einen Spieler bekommt. Auch wenn es nur bis Sommer ist.
Ist ein
Wahnsinn. Aber das hebt halt alles. Und,
ja. Den kannst du ja, also ich meine, es ist natürlich für die Austria gut und für Hartberg schlecht gewesen, dass Manuel Polster nicht links gespielt hat, weil da war keiner da, der ihnen Tore auflegen kann. Aber es ist gemein, aber der hat wirklich jetzt gerade im Spiel gegen Sturmer wieder einen sehr folgenschweren Fehler gemacht für das Tor von Biref. Aber der ist natürlich auf links da eine sehr gute Wahl. Andererseits ist auch dann bitter zum Beispiel für einen Gunusch, der spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Der hat mir bei Lustern letztes Jahr sehr gut gefallen, aber der ist bei der Austria nie richtig reinkommen. Aber Kretzig könnte ja auch auf einer anderen Position spielen, also den könnten sie genauso in der Zentrale gut brauchen.
Gefühlt kann der jede Position spielen.
Ja, was ich das völlig richtig.
Also unglaublicher Spieler.
Aber hast du diese eine Aktion gesehen in der ersten Halbzeit, wo zuerst Jürgen Heil ihn völlig unnötigerweise zurückgezogen hat und dann hat er noch von Kompos einen guten Tag bekommen. Ich glaube,
Heil hat ihn einmal zurückgehalten.
Genau, Heil hat ihn zurückgezogen und dann war direkt danach ist er von Kompos so richtig gelegt worden. Das hat Harald Brandl sehr nett auf LOL 1 auch geschrieben. Da wurde er willkommen geheißen in der österreichischen Bundesliga. Nein, aber der ist richtig gut. Auch schön, wie er reagiert hat nach dem 1-0, nach dem 1-1, wie er die Vorlage, wie er so Richtung Fans gejubelt und so. Also der bringt auf jeden Fall gute Energie rein und wirkt sehr, sehr, sehr stark. Darf man nicht vergessen, hat vier Einsätze für die Bayern hinter sich, unter anderem in der Champions League, war eigentlich immer auf der Bank. Das ist jetzt nur eine Folge dessen, dass die Bayern halt den einen oder anderen dazu verpflichtet haben, jetzt noch, was ihnen offensichtlich nicht so viel gebracht hat am Wochenende, egal. Aber auf jeden Fall toll. Aber du hast dich sicher, so wie viele andere, gefragt, warum heißt der Franz Kretzig eigentlich Franz? Und dazu habe ich ein Quiz.
Hashtag DBLDW.
Quiz.
Warum heißt Franz Kretzig Franz mit S? A. Die Oma ist aus Schweden. B. Der Opa ist aus den Niederlanden. C. Die Eltern fanden es halt besonderer.
B.
Opa aus den Niederlanden. Lockst du diese Antwort ein? Ist das die letzte Antwort?
Ich hätte gern Schweden, aber es ist B.
Es ist tatsächlich weder A noch B. Ah. Es ist einfach so, es gibt keinen speziellen Grund, hat er mal im Interview mit dem Vereinsmagazin Sebener 51 angeführt. Also keine niederländischen Einflüsse oder so, wie ich mal gelesen habe. Meine Eltern fanden den Franz schön, aber sie wollten etwas Besonderes haben und dann haben sie mich halt mit S geschrieben. In Bayern, im Franz-Beckenbauer-Land, wird man da zwar manchmal komisch angeschaut, aber daran habe ich mich längst gewöhnt. Er hat übrigens, hat er auch beim Kollegen Brandl erwähnt, er hat übrigens Homies in der Liga, also Lustenaus, Torben Rhein und Hartbergs Angelo Brückner.
Ja, alle, die halt bei Bayern in der Jugend waren.
Völlig richtig. Aber es ist lustig, dass
Angelo
der Franz...
Angelo Brückner gefällt mir übrigens sehr gut, spielt aber nicht. Also, wenn ich den Test spiele und
dann... Ah, ich wollte die fragen, ob du den kennst.
Ja, ich finde den richtig gut und ich weiß nicht...
Position?
Außenverteidiger, glaube ich. Man kann auch eins weiter vorne spielen, aber kann ich mir auch im Zentrum vorstellen, habe ich ihn auch schon einmal gesehen. Also auch vielseitig einsetzbar. Gute Ausbildung, ja.
Ja.
Aber es war jetzt nur, weil es gerade dazu gepasst hat. Aber unterm Strich die Austria, wichtiger Sieg für die Violetten, weil es wäre sonst richtig eng und jetzt ist man mittendrin wieder.
Ja, ich halte übrigens nichts von den Diskussionen, die aufgebrannt sind mit Spielweise Markus Schopp und die Austria hat so gut gepresst und die Hartberger machen zu viele Fehler. Ich finde diese DNA, die Spielphilosophie der Hartberger, natürlich ist die risikoreicher, natürlich passiert dann leicht einmal, Sallinger war eine Situation, jetzt war es im Sangaré, der da, wo einfach einer dazwischen gelaufen ist und deswegen sieht er da hinten nicht, wo er weiß, normalerweise spürt er den Zug und sieht den Fitz in der Mitte. Aber das ist die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, hat sie dorthin gebracht und die sind gerade in der ersten Halbzeit Hartberg, das war wirklich schön anzuschauen. Die spielen es wirklich gut, wie sie immer vorne verlagern und schnell in die Tiefe und Entrup hat ja dann noch eine Chance gehabt. Also das ist völlig in Ordnung und das ist diese Philosophie hat sie dorthin gebracht und dass dann einmal ein Fehler passiert, okay, aber im Großen und Ganzen, es macht ja auch Spaß zum Zuschauen und ich finde, natürlich ist es dann, in so einem Spiel kannst du dann sagen, ja, aber wenn sie nicht so risikoreich, na, das ist genau das, was sie dorthin gebracht hat.
Genau so ist es, genau so. Nicht alles immer zu hinterfragen, einmal an den Weg glauben und der Weg, möchte ich nur sagen, bringt sie aktuell auf Rang 4, 29 Punkte, 4 Punkte hinterm LASK, also die zweitmeisten oder die drittmeistgeschossenen Tore der Liga, also das ist schon alles sehr gut und noch dazu attraktiv zum Anschauen. Gleiches das Gegentor, da hat man sich auch gedacht, ja, wenn Kompos 5 cm größer wäre, dann hat er den vielleicht, ja, das ist ihm immer gesagt worden, der ist zu klein und sonst was, aber Kompos spielt eine unglaublich gute Saison, der ist einer der schnellsten Spieler auch bei Hartberg, also gerade wenn ich hoch verteidige, ist natürlich extrem wichtig, dass ich die Läufe in die Tiefe mit aufnehmen kann und der spielt eine Bombensaison und okay, dann ist er vielleicht einmal 4 cm, 5 cm zu klein, aber dafür rettet er die 5-6 andere Partien. Ja.
In der zweiten Halbzeit war es dann nicht so viel von Hartberg, hat man vielleicht sich mehr erwartet, aber es ist natürlich vom Spielverlauf dann unglücklich, dass dieser, das war dann auch eher eine zufällige Situation, wo dann Vucic der Ball vor die Füße fällt und der dann sehr schön das dritte Tor besorgt. Das Einzige, was bei Hartberg nämlich wirklich ein bisschen ist, das haben wir dann gedacht, was halt ein bisschen fehlt, ist dann doch die Breite. Also sie haben jetzt Tobi Kainz hat dann gespielt statt Diakite, der verletzt war. Es ist auf der Bank dann nicht mehr so viel, also natürlich dein Villafer, der hat aber nicht den besten Tag erwischt. Dann gibt es noch den Urdl und Halbwachs ist reingekommen, aber es ist jetzt nicht mehr von der Bank so, dass du das Gefühl hast, sie können jetzt so nachschießen. Ja, Frieser ist reingekommen, aber der hat auch nicht unbedingt den besten Tag. Ja. Also sie haben auf jeden Fall dann nicht mehr so viele Optionen.
Ja,
aber
darf nicht vergessen, Diakite war verletzt, ist ein wichtiger Spieler. Also es gibt schon noch
da junge... Da hast du auch den Unterschied gemerkt, bei Kainz natürlich ein solider Bundesliga-Spieler, weil kein Diakite, der auch schon Angebote kolportiert im Winter. Also da fehlt es natürlich ein bisschen, trotzdem mache ich mir nicht große Sorgen, die werden da oben drin.
Glaube ich auch. Und ja, wird man sehen. Also es ist trotzdem eng. Jetzt ist wirklich vieles zusammengerückt, auch durch die Begegnungen, wie sie passiert sind. Aber es ist auf alle Fälle für Spannung gesorgt.
Und die Austria hat jetzt schon natürlich gute Karten. Es war jetzt wichtig natürlich für Selbstvertrauen. Jetzt muss man drei
die Auslosung machen. Passt auch.
Die Auslosung passt. Also es ist schon möglich, dass sie es schaffen. Was wir auch noch kurz erwähnen sollten, es war vor dem Spiel eine sehr schöne Choreografie, die einen sehr traurigen Hintergrund hatte. Es war eine Choreografie der Austria-Fans für den 1984 ermordeten Stefano Furlan. Das ist ein Fan der Triestina gewesen. Du hast da, glaube ich, auch eine Nachricht dazu erhalten. Es war beim Pokalspiel
mir Triestina gegen Udinese. Ein Italiener geschrieben, genau.
Und das hat sich jetzt eben gejährt zum 40. Mal. Und die haben da ein Spruchband gehabt, dass er halt unvergessen ist. Es war ein junger Student, 20-jährig damals, verstorben von einem Polizisten getötet. Und der Polizist ist dann ein Jahr, glaube ich, ist er sitzen gegangen und dann ist er wieder in den Polizeidienst überführt worden. So habe ich das nur gelesen. Was ich immer interessant finde, es gibt ja auch diese Geschichte von Gabriele Sandri, der 2007 auf einer Raststätte erschossen wurde, von einem Beamten. Und was ich interessant finde, ist, dass diese Persönlichkeiten der Ultraszene, also das sind eigentlich so Märtyrer dann eigentlich, an die wirklich erinnert wird und die dann so als Spitzsitze negative Highlights der Situation mit Fans versus Polizei und wie auch immer angeführt werden, dass die so für so eine wichtige Subkultur wie die Ultraszene, gerade in Italien, aber genauso in Österreich, Deutschland, wie auch immer, dass man für die da nicht so viel findet. Also das sind dann immer so Szenen, Magazine, eher vielleicht der Ballesterer, vielleicht ein bisschen oder Elf Freunde, die darüber noch berichten, aber sonst wird da relativ wenig darüber gesprochen. Das finde ich wirklich schade und wird auch nicht der ganzen Situation gerecht und auch der Kultur nicht gerecht und auch den Personen natürlich, die da ihr Leben gelassen haben, sowieso nicht. Aber das ist so im Gesamten etwas verwunderlich. Also jetzt es gibt nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag dazu, weißt du,
was da ich bist meine ja auf sogar Deutsch. Du.
Und den habe ja sogar ich, richtig. Gut, aber es
ja, aber verdient, muss man sagen.
Natürlich und sicher als nicht angestachelt. Würde ich nie machen.
Würdest du nicht
machen. Ich würde das
du
also
nicht.
Hallo. Nein, hallo. Bitte. Ist das ja keine gute Werbung oder so.
So, Hype-Podcast. Bevor wir jetzt zu...
Also was hat der Kollege dir geschrieben? Wegen
ja, er war verwundert, er ist Italiener und das irgendwie mitbekommen und hat gesagt, wieso und was, ja.
Ich habe mit dem Harald geredet drüber, der alter Austrianer ist und dem ist auch nicht bekannt, dass es da eine Fanfreundschaft mit der Triestina gibt, aber da sieht man, dass es ein starkes Bewusstsein dafür doch gibt in der Ultraszene und das habe ich schon cool gefunden, war sonst nirgendwo zu sehen in den österreichischen Stadien an diesem Wochenende.
So, machen wir schnell.
Und jetzt Werbung. Damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Admiral-Bundesliga.at/Sixpack.
Und wir haben sich gesagt, es geht 0-1 aus. Ja, und sorry, wir haben es nicht richtig vorhergesagt, weil es war 0-2.
Ja.
Mit Lustenau.
Knapp daneben ist auch vorbei. Es ist diesmal übrigens wieder, es ist soweit, Tendenzrunde. Zusätzlich 75 Euro Wettguthaben. Richtig tippen wir diesmal doppelt belohnt. Wenn du alle 6 Tendenzen, Sieg, Unentschieden, Niederlage, der Admiral-Bundesligaspieler in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75 Euro Wettguthaben. Also nicht nur die Möglichkeit, um 1 Million Euro zu spielen, sondern auch jene Möglichkeit, diese 75 Euro extra zu erhalten. Wir haben letzte Woche, ich möchte es nur kurz ansprechen, ja tatsächlich, wir haben genau nichts richtig erraten.
Sehr gut.
Ja. Ja, kann passieren. So, da, wir waren ein bisschen aus der Übung schon. Ist ja schon lange nicht mehr gewesen.
Wir haben sicher 0-1 tippen, das war 0-2.
Das haben wir zum Beispiel tatsächlich wirklich gemacht. Ja, ja, völlig richtig. So, aber es gibt ja eine neue Runde und ich bin so frei und nehme mir das Recht, nicht herauszutippen, sondern lasse dich. Lieber Fabio, Blau-Weiß Linz gegen Red Bull Salzburg.
0-2.
Können Sie den Angstgegner besiegen? Anscheinend ja. Wer hätte es gedacht? Austria Wien gegen Alltag?
3-1.
Gut, Golovitzer, gefällt das. WRC gegen WSG Tirol?
1-1.
Torschütze im ersten Spiel für den WRC natürlich?
Baumgartner.
Ah, okay.
Nein, du wolltest Karamoko hören.
Ja, wollte ich hören. Hartberg gegen den LASK?
1-2.
Ich wette übrigens jetzt an dieser Stelle auch für alle, ich fürchte, die Wette gibt es nicht, aber wenn es eine Wette geben würde, die wäre wahrscheinlich hier auf 1,01 ungefähr die Quote. Ich wette, dass Felix Lukeneder im Sommer wieder in Hartberg andockt. So, weil der wird ja.
Ja.
SC Austria Lustenau gegen SK Austria Klagenfurt.
So, aber diesmal 1-0.
1-0, jawollo. Wobei, Klagenfurt.
Klagenfurt muss man richtig sagen. Gut, richtig gut. Aber also, ich möchte jetzt draufbleiben auf dem.
Ja, war wirklich richtig gut. Ja. Sturm Graz gegen Rapid, ein Spitzenspiel.
2-0.
2-0. Gut. So, das war's. Das sind unsere Tipps.
Sehr gut.
Wettet, geht hinein, admiral-bundesliga.de/, wie auch immer ihr wollt, Sixpack mit X und CK. Holt euch die Million oder die 75 Euro extra, wenn ihr die Tendenz errät. Danke für die Aufmerksamkeit.
Werbung Ende.
Danke, Peter.
Danke, Matthias.
Und jetzt kommen wir kurz
zu deinen
WRC
Wölfen.
Gegen Rapid. Ich habe mir das angeschaut, dieses Spiel, und ich war dann unterm Strich von beiden Teams ein bisschen enttäuscht. Also es war ja das erste Spiel, was ich von Robert Klaus tatsächlich im Stadion verfolgt habe. Und ich habe mir da schon mehr erwartet im Gesamten. Also ja, beginnend, wie man gegen den Ball lag. Man hat 2-0 gewonnen. Also eins muss man dem Herrn Klaus lassen, Resultate liefert er.
Ich habe gedacht, einmal eins muss man das, Marco Grühl lassen, nein, er ist der Unterschiedsspieler.
Ja, das ist sowieso. Aber das sieht man einfach, dass er diese Resultate bringt und das ist das, was die Rapidler auch brauchen. Aber wir schauen ja auch immer sehr gerne auf das Wie und ich glaube, dass das Wie bei Rapid aktuell, und du hast schon richtig gesagt, sehr von einzelnen Spielern abhängt. Du hast mit einem Querfeld hinten einen Spieler drin, der einfach richtig viel wegverteidigt, der das richtig gut macht. Und du hast offensiv einen Marco Krühl, der einfach, ne, du hast nicht nur offensiv, sondern du hast offensiv wie defensiv einen Marco Krühl, der jetzt schon zeigt, warum er in der deutschen Bundesliga spielen muss. Mit Abstand der beste Spieler auf diesem, ne, es gab, er war der beste Spieler, aber er war nicht mit Abstand der beste, weil Tijani war auch überragend, finde ich. Aber er war der beste Spieler am Platz. Er hat bei einem 2-0-Sieg 3 Scorerpunkte gemacht. Auch das ist nicht so leicht, weil er den Elfer rausgeholt hat. Das gilt als Assist. Und dann hat er den selbst verwertet. War zum Schluss sogar noch am 3-0. Dran hat er unglücklicherweise nicht mehr machen können, weil der Verteidiger noch reingegrätscht ist zuvor. Aber Marco Krühl war überragend. Und Rapid war für meinen Geschmack extrem ideenlos trotzdem. Also sowohl mit Ball, relativ mutlos. Man hat sich kaum getraut, Bälle durch Linien zu spielen. Es war immer sehr viel quer und zurück und Ding. Ohne Ideen, deswegen Seidel lang, alles technisch Superspieler, haben kaum Bälle erhalten. Und es war dann oft Krühl, der mit seiner Wucht drüber geht oder der sich auch die Bälle hinten erobert hat und dann nach vorne geht. Ja, und da war halt nicht viel zu sehen. Und gegen den Ball war ich eigentlich sehr enttäuscht. Also nichts erkennbar. Man schafft,
also du erkennst die Strategie von Klaus noch nicht.
Ich hoffe, dass ich sie nicht erkenne, weil wenn das die Strategie ist, dann ist es einfach sehr dünn und das glaube ich auch nicht. Der wird da sicher eine größere Idee dahinter haben, nur ist es noch nicht erkennbar, in keiner Phase. Es wird gegen den Ball angelaufen mit nicht wirklich klaren Auslösern und der WRC schafft es immer sehr einfach, sich aus dem Druck rauszuspielen. Und Rapid schafft es auch nie wirklich, so einen Druck aufzubauen, dass der WRC Fehler im Aufbau macht. Das war vielleicht ein, zwei Mal, wo man dann auf der Seite die Überzahl hatte, aber
Ich war eher schmeichelhaft, der Sieg für Rapid, oder?
Ja, ich war enttäuscht und der WRC, natürlich Rapid 2-0 gewonnen, aber WRC hat sicher mehr Spielanteile gehabt. Das hat Omic in der Innenverteidigung gespielt als Libero, eigentlich, so wie ich ihn gegen GK gesehen habe, war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Ja, Tijani war überragend, der hat das im Zentrum eigentlich sehr viele Duelle gewonnen und hat deswegen auch, glaube ich, dem Spiel so einen Hauch verliehen, dass der WRC vielleicht sogar ein bisschen überlegener ist. Ja, Boacchi nicht gespielt, Bamba hat gefehlt, das merkt man dann einfach vorne.
Rieder und mit Zimmermann. Rieder, Zimmermann,
Ballo war dann schon noch einer, der immer wieder Situationen aufgelöst hat im 1-1, aber es war dann einfach relativ, ja, war dann halt nicht so die Durchschlagskraft vorne und es war, finde ich, das Spiel war schon in Ordnung zum Anschauen, aber es hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich bin mit mehr Erwartungshaltung hingefahren. Ich habe mir gedacht, da gerade Rapid, die Offensivpower und Majulo war brav, hat das gut gemacht, ist natürlich kein Burgstaller. Also ich finde sein Verhalten im 16er nicht wirklich lobenswert, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das die Vorgabe ist. Will immer wieder die Bälle im Rückraum gespielt haben, anstatt dass er, so wie Vlodacic zum Beispiel bei Sturm bei 1-0 durchgeht auf die erste Stange, wo er vielleicht nicht den Ball kriegt, aber hinten Räume aufreißt. Und ich finde, ja, war dann einfach ein bisschen ideenlos, ein bisschen fad. Von der Herangehensweise, wie man das sieht, sehr einfach gestrickt. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht der Plan grundsätzlich ist. Die werden da schon tiefer reingehen, aber er ist für mich in der Partie jetzt noch nicht sichtbar gewesen.
Sattelberger war wieder in der Startformation statt Kerschbaum.
Ja, Krigic war der aktivere und präsentere Sechser. Hat es ja ganz gut gemacht, aber wie gesagt, Tijani hat das Zentrum kontrolliert.
Isaac Jansson kam zu seinem Debüt, der Leihspieler aus der zweiten spanischen Liga.
Ja, Schwede. Man merkt da Dynamik, man merkt, dass er im Tempo-Dribbling ganz gut ist, aber wenn ich jetzt vergleiche mit einem Krühl, dann sagt man, das ist wieder auf so gut Österreichisch, das ist ein richtiges Restl. Also der macht die Wege zurück, der stellt seinen Körper rein und der ist einfach ein kompletter Spieler und der ist wahrscheinlich auch nicht so der technische Spieler wie Matthias Seidl oder Lang, aber alles, was Krühl macht, und der ist technisch auch gut, also soll jetzt nicht so klingen, aber alles, was er macht, macht er mit einer Wucht, mit Tempo, mit Überzeugung und er kommt drüber. Er kommt über den Spieler drüber, er kreiert Aktionen, er strahlt Gefahr aus und er spart sich null Wege. Also der hat auch defensiv richtig viel gerackert und ich bin gespannt, was Rapid oder wie Rapid den ersetzen wird.
Was ich dich noch fragen wollte, auf der Bank Furkan Dursun, ein junger Stürmer, Mittelstürmer, ein 2005er Jahrgang, wie du gerne sagst, 4 Tore in der Regionalliga Ost, ist reingerutscht, weil ja natürlich Burgstaller im Verletzten und der Majulu in der Startformation. Was kannst du zu dem sagen?
Nicht so viel, weil ich kenne ihn noch aus der Akademie ein bisschen, da war er sehr gut, aber ich habe ihn wenig in der Regionalliga Ost, glaube ich, gar nicht gesehen. Und ja, und auch in der Partie. Zivkovic habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt, dass das ein Riesentalent ist, glaube ich, schon noch einmal Zivkovic ist eine Stufe drüber zu stellen und ist dann eher die Aktie, wie man so schön sagt, auf die Rapid die nächsten Jahre hoffen darf.
Ich bin ja gespannt, ob Zivkovic oder Jansson dann der ist, der dahinter quasi für Furore sorgt. Aber gut, Rapid spielt ja jetzt, haben wir eh gerade vorher angesprochen, nächstes Wochenende gegen Sturm auswärts.
Ja, das ist schon der Punkt. Dann hat man das Wiener Derby. Dann muss Rapid, glaube ich, noch nach Lustenau. Auch nicht. Wird nicht einfach, glaube ich. Und dann haben wir noch Klagenfurt. Also die Auslosung ist brutalst, finde ich. Und
Weißt sowas auswendig?
Ich habe mir das angeschaut dann. Und ich finde, dass Rapid einfach in der Hinsicht ein Mörderprogramm hat. Richtig schwierig. Und ich glaube, dass es das richtig eng wird für die. Dass die da reinrutschen. Also ich sehe die Austria, obwohl sie 3 Punkte weniger hat, eher in einer besseren Situation als Rapid. Ja. Und das Derby wird entscheidend sein. Wahrscheinlich wird es ja X, deswegen. Ja, aber die aufgrund der Auslosung und auch aufgrund der Tendenz so ein bisschen sehe ich die Austria ein bisschen weiter in Richtung Meistergruppe als Rapid sogar.
Gut, wir können leider nicht immer über jedes Spiel reden, aber ich möchte schon noch anmerken, dass Ronny Waldo bei seinem Comeback per Elfmeter gleich wieder traf und dazu habe ich auch ein
Hashtag DBLDW
Quiz. Spiel endete ja bekanntlich dann 1-1. Was bekommt Ronny Waldo am Freitag? Dieser Woche sein 4. Kind, also nicht er, sondern seine Frau, ist ein geplanter Kaiserschnitt, das kann mittlerweile halt ganz klar sagen, an welchem Tag das
damit hast du dich ganz gerade verraten.
B, die Schlüssel für sein neues Haus nahe Linz. Oder C, die österreichische Staatsbürgerschaft.
C.
Richtig.
Weil die Schlüssel, warum sollte er jetzt nach Linz
ziehen? Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte er ein neues Haus, okay.
Ich bin übrigens Samstag im Stadion. Linz, dann
gratulieren bitte Salzburg. Sehr schön zur österreichischen Staatsbürgerschaft und vielleicht auch ein Kondolenzschreiben an den brasilianischen Fußballverband, die ihn dann nicht mehr einberufen können.
Ja, jetzt haben wir über alle Spieler geredet, außer das Topspiel haben wir nicht angeschnitten und das sagen wir einfach, wie es war Topspiel. Also es war richtig gut. Kavainer gegen Jul, haben zwei Kracher gegeneinander gespielt, also zwei tolle Fußballer, war ein super Fußballspiel, hat riesen Spaß gemacht, das zu schauen. Haben jetzt leider keine Zeit mehr, weil wir haben noch ein...
Aber auf jeden Fall, was schon schön zu sehen ist, dass das Austria Klagenfurt einfach wieder aus der Winterpause, also dass der Lass gut ist, haben wir jetzt letzte Woche schon gesehen, aber Austria Klagenfurt auf jeden Fall auch, oha, ja, geht weiter. Vielleicht sogar noch stärker als im Herbst, weil endlich mal mit Bank ausgestattet.
Das stimmt. Bist bereit?
Ja.
Ah, ich nicht. So.
Da wird sich mein Bürokollege wieder beschweren. Er hat gesagt, das ist so, wenn du und der Thomas, wenn ihr da sitzt, das mit dem Knopfdrucken, das müsst ihr ja kennen. Wenn der Fabio da ist, das viel besser, das ärgert mich.
Ja, hat gerade nicht funktioniert. Sorry.
Das kannst du über den Fabio ärgern.
Das DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Stefan Ilsanker. Und Rudolf Schoder.
Also gesagt, du bist jetzt schon, dass ich...
Lukas Krotzurek. Und Raphael Holzhauser. Aber auch mit Jürgen Macho. Und Stefan Nutz. Zusammengespielt mit Patrick Mewungu. Und Daniel Drescher. Aber auch zusammengespielt mit Rodrigo Soares und Patrick Seeger. René Seebacher und Christoph Kobleder. Du schaust gerade sehr traurig.
Das ist entsetzlich, das ist sehr schwierig.
Zusammengespielt mit Christoph Kröpfel und Lukas Galvao. Aber auch mit Marco Meilinger. Unter anderem zusammengespielt mit Christoph Schösswender und Florian Kainz.
Ja, Alter, ich weiß nicht, Roman Wallner oder so. Louis
Schaub,
ist ja wieder alles.
Roland Hartl und Alexander Kostic. Philipp Husbeck und Ehren Kelisch. Stefan Leiner.
Husbeck hast du gerade gesagt, gell?
Schade. Stefan Leiner.
Tomi.
Und jetzt gebe ich dir einen guten Tipp. Matteo Baraj.
Aha, etwas mit Zagreb.
Zusammengespielt mit Dejan Lubicic und Isjaka Oetraogo.
Emir Dilava? Nein.
Zusammengespielt mit Stefan Auer. Und Fräulein Ledesma. Zusammengespielt mit Moritz Bauer und Andreas Ulmer. Ein ganzes Spiel mit Alessandro Schöpf. Und auch gespielt mit Osa Renren Okumbova.
Ist so nördlich.
Zusammengespielt mit Thomas Murk.
Lukic. Izagoli.
Ja. Und Richard Strebinger.
Hatzikic?
Ah, nicht. Christoph Gnasmüller. Und Alexandros Paschalakis.
Ja, hör mir auf.
Einmal Meister der zweiten österreichischen Bundesliga. Geboren in Salzburg, im Bundesland. Zusammengespielt mit Philipp Vorhaber und Dejan Stojanovic. Dario Tadic. Dejan Petrovic. Andreas Leitner. Und Manuel Turnbold. Hab ich schon gesagt, gell? Thomas Ebner. Mert Müldür.
Das ist ja nix. Das Admira-Ding geht mir nicht ein.
Griechischer Pokalsieger 2021. Geboren 1990 in Saalfelden. Stefan Schwab.
Stefan Schwab?
Ja, Stefan Schwab.
Das mit dem Baraj, hast du mir die voll falsche Werte.
Warum denn? Rapid?
Ja, aber ich hab dann echt gedacht, ja, meine Güte.
Das war ein Tipp, das war ein super Tipp.
Ja, scheiße, Stefan Schwab hat natürlich, ich weiß nicht, der kommt nämlich aus der Salzburg-Jugend, wo nämlich dann die Rapidler immer so dann was weiß nicht gewesen. Dann ist er groß und bei der Admira, natürlich, das sind die ganzen Admiraner. Und dann ist er nach Griechenland gewechselt.
Er war auch einmal ein Leier in Lustenau beim FC.
Ja, stimmt, das war
er. Und dessen macht es natürlich noch ein bisschen tricky. Er hat ein Länderspiel gehabt.
Achso, deswegen hat er die anderen dabei.
Hat er einige dabei gehabt. Die meisten Spieler hat er allerdings tatsächlich mit Thomas Murg. Und ich meinte, wie ich Thomas Murg sage.
Ja, dann hätte ich sofort gewusst.
Ja, ist logisch. Aber
ja, dann mach einmal, sei mal netter hier.
Ich habe gesagt, Thomas Murg, ich habe sogar einen Griechen genannt, mit dem er schon viel gespielt hat.
Du hast Thomas Murg genannt? Okay, ja, stimmt.
Und ich habe Alexandros Paschalakis genannt, mit dem er da 70 Spiele ist, der Tormann.
Nein, bin ich nicht gekommen drauf.
Ja, von Olympiakos
sagt das er. Es ist jetzt in der Kombination total logisch, aber ich bin auf die Admira Rapid Connection mit Griechenland
halt überhaupt nicht. Strebinger, Schobesberger, das hast sie alle gehabt. Ja.
Aber wenn's einmal gesagt hättest, dass er eine rote Karte gekriegt hat, weil er irgendwie, wie auch immer. Aber ja, ja. Ja, wen hat er da umgeschnitten einmal? Wie auch immer.
Ja. Wie gesagt, es ist das Halbwochenende. Wir haben in dieser Woche, nämlich Montag bis Sonntag.
Ein fauler Lokus Grozurek äußert sich. Ich glaube, es Schwab zum Beinbruch von Bernett. Ich glaube, das war's, oder?
Weiß ich nicht.
Brutales Foul. Na, gegen Ajax war das brutale Foul. Offensichtlich hat er viele brutale Fouls gehabt, wenn man da so viel findet. Ah, ich weiß schon wieder, das war das da. Kannst du dich erinnern? Gegen Ajax.
Nein.
Da hat er die rote Karte gesehen. Wie auch immer.
Ja. Wer wird Torschützenkönig? Hat sich entschuldigt danach.
Ich glaube tatsächlich, dass Sinan Kavaina sehr gute Chancen hat, weil er halt. Achso, na, Blödsinn. Sinan Kavaina wird sicher nicht. Die bleiben ja oben drin. Nein, ich habe gerade überlegt, ob das Klagenfurt noch rausfliegt. Aber die fliegen, ich habe das Gefühl, dass der noch oben drin bleibt. Schul.
Okay. Robert Schul.
Ja, Schul. Weil die anderen von den unter
Anführungszeichen kleineren Vereinen haben. Quote. Der trifft alle 114
Minuten. Nein, ich weiß schon, aber die spielen dann trotzdem gegen die Größeren und ich glaube, dass dann der Lask verhältnismäßig mehr Tore schießt und immer wenn der Lask Tore schießt, gehen sie meistens auf die Kappe von Robert Schul. Und stimmt. Weil er drei Gegner hat, gegen die der Lask die klar bessere Mannschaft ist, wird er relativ viele Tore machen.
Gut.
Das ist meine Theorie.
Dann vielen Dank, hat wieder Riesenspaß gemacht.
Das so, wir müssen aber schon noch kurz ansprechen. Karim Konaté ist Afrika-Cup-Sieger 2024. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal seit Ägypten, irgendwann vor langer Zeit wieder der Veranstalter Afrika-Cup-Sieger geworden. Karim Konaté macht das im Stile eines ganz Großen des österreichischen Fußballs, nämlich im Stile von Wolfgang Feiersinger. Er war nämlich im Finale nicht dabei, so wie damals Feiersinger beim Champions League 1997. Wobei man dazu sagen muss, Feiersinger war zumindest bis zum Halbfinale wichtig als Libero und dann kam Sammer zurück. Konaté hat in der Vorrunde gespielt, die ja richtig geschissene, Entschuldigung für das böse Wort, schlechte Vorrunde gespielt haben, sind fast rausgeflogen, haben dann den Trainer rausgeschmissen.
Den Trainer wäre, das ist der Geheimtipp.
Genau, dann ist der Co-Trainer, hat übernommen und dann ist alles viel besser gelaufen. Umar Diakite, der ja nie bei Salzburg Fuß fassen konnte, aber teuer verkauft wurde vor Saisonstart, hat unter anderem ein Tor gemacht beim Aufstieg nach Verlängerung gegen Mali.
Wer?
Der Diakite, ich glaube gegen Mali hat er.
Ja, kann sein.
Ich glaube, da hat er getroffen. Der kam auch im Finale noch zum Einsatz. Es war ein 2:1 Sieg. Mali war es, ja. Er hat gegen Mali, ja. Und tatsächlich war es so, dass sie 2:1 gegen Nigeria gewonnen haben. Und Sebastian Aller hat das entscheidende Tor geschossen.
Schöne Geschichte.
Dortmund-Legionär, der ja mit einer Krebserkrankung sehr lang leider ausgefallen ist und jetzt Afrika-Cup-Sieger wurde. Dann haben wir noch eine Cup-Auslosung und an alle da draußen, die an böse Geister und böse Einhörner glauben. Nein, es ist einfach so, dass es eine ganz klare Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Wir haben vorher, glaube ich, ausgerechnet, das war die Wahrscheinlichkeit von 16,6%, dass einer der, nein, keine Ahnung, aber es gibt drei Gegner und es gibt sechs mögliche Konstellationen und dann sind
Heim- und Auswärtsspiel,
genau, dann sind 16,6%, wie auch immer, man kennt das natürlich anders, aber es passiert dann halt, dass aus Sturmsicht das denkbar schwierigste Los passiert, nämlich auswärts bei Salzburg. Das passiert auch, dass aus Rapid-Sicht das zweiteinfachste passiert, weil es ist immerhin kein Heimspiel. Aber zumindest auswärts natürlich, das ist unangenehm, die haben ja schon drei Bundesligisten rausgeworfen. Es ist natürlich lustig, dass Rapid mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ohne auch nur einen Bundesligisten rauszuwerfen, erneut im Cupfinale stehen wird. Wir werden sehen. Wir wünschen allen Mannschaften nur das Beste und wenn wir uns ehrlich sind, aber wünschen wir uns natürlich nicht, dass Salzburg gegen Leoben im Finale steht, weil dann kommen ungefähr 7000 Leute nach Klagenfurt. Und davon, es stimmt gar nicht, 10.000 werden wahrscheinlich, weil Leoben wird wahrscheinlich dann ordentlich mobilisieren können, aber Salzburg ist das Cupfinale tendenziell immer eher wurscht und wenn dann noch gegen Leoben, Jetzt wissen wir, dass das nicht so gut geht.
Also, mir persönlich ist recht, wenn immer die sportlich bessere Mannschaft aufsteigt, die es dann am Platz gewinnt.
Also, ich meine, wenn ich ganz...
Schau, das sind jetzt vier Mannschaften, die stehen zurecht da in dem Halbfinale. Und die Mannschaften, die da gewinnen, die spielen dann das Finale. Und das passt so, da brauchen wir nicht lange rumtun. Also.
Aber natürlich ist beim Cup Auslosung ein Thema. Ja? Natürlich kannst du ein bisschen mit Auslosung da und dort, kannst du natürlich es leichter haben oder schwerer. Und Rapid hat es heuer sicher bisher relativ leicht gehabt, weil sie, wie gesagt, keinen Bundesligisten erwischt haben. Aber du musst trotzdem immer drüber gehen erst. Und sie sind fast in Gurten rausgeflogen, weil sowas halt auch manchmal nicht leicht ist. Und auf jeden Fall ist es so, dass natürlich das schönste Finale aus meiner Sicht wäre natürlich in dem aktuellen Kräftemessenverhältnis wäre natürlich Salzburg gegen Sturm gewesen, weil es halt einfach... ein geiler Kick ist, wo halt dann wirklich in deren Einspiel.
Aber du hast ja auch vom Cup-Finale letztes Jahr geschwärmt. Vielleicht gibt's
ja, das war aus Fan-Perspektive natürlich cool. Das wäre heuer wieder so, dass du natürlich ins Happelstadion zweimal befüllen könntest, so in die Richtung. Ja, und auch noch ganz wichtig, ich weiß nicht, ist es schon heraußen? Aber ich glaube, dass jetzt, müsste doch die erste Folge von der ANSA-Konferenz rauskommen. Also wenn ihr uns jetzt hört, dann könnt ihr jetzt auf Spotify oder wo auch immer hört, schaut rein.
Apple Podcast, Spotify.
Genau, schaut rein, ANSA-Konferenz, das ist richtig, es ist sowas wie die Zwacher-Konferenz, nur von der ersten Liga.
Für die erste Liga, ja.
Und ich freue mich da richtig drauf. Die haben im Vorhinein schon so Umfrage gemacht, Nostalgiestadien, was ist das Beste, keine Ahnung. Und freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Da haben sie einen dritten dazugeholt, ich habe leider den Namen vergessen, pardon. Aber es sind auf jeden Fall auch drei Menschen. Und wir freuen uns sehr darüber. Es ist immer so schwierig, weil letztes Mal hat uns ja wer erzählt, dass er uns kennengelernt hat über die Zwarer-Konferenz in Salzburg. Kannst du dich erinnern? Liebe Grüße, falls ihr uns jetzt hört. Freut uns sehr. Und die haben uns immer sehr nett erwähnt. Und ich finde das ja nur positiv und toll. Konkurrenz belebt das Geschäft, beziehungsweise kann nur positiv sein. Und mich freut das sehr.
Bitte redet über die österreichische Bundesliga.
Genau, und vor allem...
Berichtet über die österreichische Bundesliga. Schauen wir, dass wir einfach die beste Liga der Welt, die ziemlich sicher die beste Liga der Welt ist, mehr in den Mittelpunkt
glaubt
drücken.
Glaubt nicht elf Freunde, die da irgendwas anderes schreiben. So aktuell in der Probetrainings-Section oder unter Avi Alaba steht irgendwie Podcaster und gute Ideen und dass die über die beste Liga, die ist ganz sicher nicht Österreich. Also glaubt nicht, Max Dinkelager, liebe Grüße. Aber genau. Toll, freue ich mich wirklich drauf. Und vor allem, es ist voll oft, dass mir Leute ansprechen so, ja, hey, und was hörst du denn sonst da genau? Weil es gibt ja Leute, die wirklich gern viele Podcasts hören und die schaffen dann halt, die hören vielleicht uns auch ganz gern und wollen dann auch was anderes. Und mir geht es ja auch so, wenn ich gerade selber dabei bin, ist immer langweiliges Nachhören, weil, ich meine gut, dann höre ich dir einmal zumindest zu, wenn ich es im Nachhinein nochmal anhöre. Aber es ist trotzdem, dann kann man sagen, es gibt die Ansatzkonferenz jetzt auch.
Ja, bei mir ist auch immer so, wenn ich Podcast höre, dann höre ich dich zumindest einmal immer. Sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Es hat riesen Spaß gemacht. Donnerstag gibt es die Vorschau, wie
danke
gewohnt.
Danke fürs Aufwecken an dich, Fabio. Ich bin jetzt langsam wach. Wir haben jetzt ungefähr 15.30 Uhr. Das heißt, wäre es jetzt 19.95 und ein Samstag würde jetzt ein Bundesligaspiel beginnen und ich würde mich freuen.
Ja. Wie gesagt, ja.
Ja. Haben wir jetzt nicht unter der Woche noch, also wir haben ja Vorschau jetzt noch, weil ist doch Europacup die Woche, oder?
Ja, Vorschau mal. Ja, Vorschauen wir eh. Und Donnerstag spielt Sturm in Graz, glaube ich sogar, gegen Bratislava.
Die übrigens glänzend in Form sind, aber dazu mehr dann am Donnerstag wahrscheinlich.
Perfekt. Danke dir, Peter. Zum fünften Mal sage ich das, glaube ich schon. Bist ein toller Mensch.
Danke dir, Fabio. Und du bist jetzt, auch ein toller Mensch.
Danke. Und jetzt beenden wir den Podcast in gewohnter Manier. Abschließend sei noch zu sagen, jetzt beginnt nämlich die richtige Zeit von den New York Jets, weil die Offseason, da sind wir immer richtig gut, dass wir dann gehypt sind für die Saison, bis wir nicht mehr gut sind.
Zufrieden mit der Titelverteidigung?
Ist mir egal, aber McCall Hartman war bei den Jets. Dann hat er so wenig gespielt, dass wir ihn gecuttet haben und der hat den entscheidenden Ball gefangen.
Also ihr seid ein bisschen
so. Also eigentlich sind die Jets Super Bowl-Sieger.
Hast du einen Ring zugeschickt als Fan, als einziger österreichischer Fan?
Das ist eine riesen Community.
Riesig. Also nach der DBLW-Community ist die Jets-Community in Österreich sicher die drittgrößte, weil dazwischen ist
CEO of Lemons-Community.
Ah, alles klar. Ich dachte vielleicht von der Legion.
Na ja, das ist ja nicht so.
Es reicht.
Das ist riesig.
In diesem Sinne, guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Es gibt nur eine beste Liga der Welt.